28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lass uns das hier teilen.
Ey, Leute, passt mal auf, hier ist ein...
Ja, genau. Das war's dann.
Da geht einer nachgucken, jetzt auf
Augen. Genau, einmal werfen wir, wo ist der Johnson?
Bla, 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 es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das verraten die hier nicht. Genau. Scheuer. So, also, wenn ich zu Hause mit meinem PC selber versauere, dann weiß ich auch selber.
Wenn's klappt.
Es könnte eigentlich besser klappen, als
wenn's klappt.
Als wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand.
Wenn's klappt. Also, wenn ich Daniel Pog, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine PlayStation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn es klappt, dann fertig, aus die Maus.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Das ist genauso,
wenn es klappt. Ratchet & Clank wieder zu beleben in einem Ratchet & Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet & Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen.
Ja, das ist wohl wahr.
Du Idiot.
Ging ja um die Ratchet & Clank Welt.
Deine Mutter geht um die Ratchet & Clank Welt. So, bevor es jetzt zu so aggressiv wird, das
wenn
soll
es klappen.
Das soll es klappen.
Wenn es klappt.
4 durch 2 ist 2, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung zu beginnen. Und wir sind hier beim 42. Podcast,
richtig.
Wie ihr richtig erkannt habt.
Genau.
Also und wir, das sind, um auch diesen traditionellen Satz weiterhin aufzugreifen, Alexander Olaschewski-Vogt und
Daniel Pog.
Genau.
Daniel Pog.
Es tut mir im Herzen...
Bekannt aus Funk und Fernsehen.
Es tut mir im Herzen weh, dich gleich am Anfang des Podcasts korrigieren zu müssen.
Ja.
Es ist der 43. Podcast.
Ich weiß, aber dann wäre meine mathematische Gleichung kaputt gewesen.
Du hättest ja sagen können, 7 ist bekanntlich die Quersumme aus 4 und 3.
Ja.
Aber egal.
Da wäre unser Querz glücklich, weil es die Quersumme ist und das erinnert dann an unsere lieben Finanzierer.
Genau. Nee, aber viele werden sich jetzt fragen, nach dem Overkill in der letzten Ausgabe, 3 Stunden, 4 Leute... Einige haben gesagt im Twitter, das ist ein bisschen viel.
Ja.
so einen Scheiß höre ich mir nicht an. Deswegen haben wir jetzt gesagt, radikal Rotstift angelegt. Und,
ja, radikal Rotstift.
Das, genau, nicht Rotlicht, sondern Rotstift. Und das wird ein kürzerer Podcast, der wird wieder ein bisschen knackiger auf den Punkt gebracht. Aber wir werden hoffentlich nicht die ganze Zeit zu zweit bleiben, sondern wir warten noch auf den Johannes, der irgendwann noch eintrudelt, aber der verspätet sich irgendwie, weil er noch...
Wie jede Woche.
Ja, nein, nicht wie jede Woche. Normalerweise ist ja Daniel der Mensch, der immer so... Eine Stunde zu spät reintrudelt und alles aufhält.
Und stinkt.
Mhm. Aber heute haben wir ein bisschen Zeitnot, weil es nach dem Podcast noch zum PopCap-Dinner geht. Mit den Entwicklern von PopCap. Und das wird bestimmt eine ganz interessante Sache, weil die Jungs haben ja auch Plants vs. Zombies gemacht, was ja mit eins der beliebtesten Spiele ist für iPhone, iPad, PC, Mac, sonst was. Was es leider noch nicht auf Xbox Live Arcade gibt. Aber die Leute werden ja auf alle Fälle den Vorgänger kennen, nämlich,
jetzt hätte ich den Namen.
Peggle.
Ja.
Peggle Knights, Peggle irgendwas.
Und die haben ja auch andere Sachen gemacht.
Also ja,
auch
natürlich so Bejeweled,
Bejeweled 2
und sowas, ja.
Und ein erfolgreiches Facebook-Spiel, Bejeweled, glaube ich.
Ja. Ja, die Jungs wissen, wie man mit kleinen Spielen Geld macht.
Fuck Cap hätten die sich nennen sollen.
Ja,
ja. Wäre ja nicht ganz so casualig gewesen.
Nö. Aber okay, dazu wird es dann bestimmt im nächsten Podcast, dann in der 44. Ausgabe, sage ich dir jetzt schon, damit du die Zahl dir merken kannst, bestimmt noch mehr geben.
4 plus 4 ist 44, um das mit einer mathematischen Gleichung anzufangen.
Wir warten ja noch auf den neuen Remix von Minute Rush. Der hat ja schon angedroht, dass er bei den 3-Stunden-Podcast wieder jede Menge Material gesammelt hat.
Mit Pit, wenn ich bitten darf.
Ja, Pit kam ja zum Glück gar nicht vor.
Nee, aber dass er das noch aufnimmt, das Lied, was ich mal gesungen habe. Weil ein Lied, finde ich, ist in einem Remix eigentlich Muss. Das ist
Pflicht. Ich weiß nicht. Auf alle Fälle nutzen wir den Anfang des Podcasts nochmal für eine kleine Korrekturphase. Zwar hat uns der User namens Malcolm Reynolds, irgend so ein User, der sich ganz schnell angemeldet hat, um nur diese eine Sache loszuwerden, weil er hat ja noch gar keine Aero Games Achievements in seinem User. Er hat, glaube ich, noch nicht mal ein Avatar-Bild.
Dann existiert er eigentlich nicht.
Ja, eigentlich nicht, aber er hat
schon
recht.
Bei Aero Games kein Avatar-Bild und keine Achievements hat, existiert praktisch nicht.
Genau, das steht gleich unter den 3 Aero Games-Regeln, wo wir ja eine dritte heute haben.
Vor den Menschenrechten.
Genau. Nee, der hat uns zu Recht darauf hingewiesen, da wir haben ja am Ende des letzten Podcasts über die Serie Chuck gesprochen.
Ja.
Und da habe ich fälschlicherweise gesagt, dass der Held in einem Nerd-Herd arbeitet, in dem Supermarkt. Das ist natürlich in dem Sinne falsch, weil er arbeitet in einem Supermarkt, der nennt sich Buymore.
Zu spät, kannst wieder gehen, Johannes.
Ja, jetzt ist der Johannes da. Nee, und
um diese Korrektur,
diese Korrekturrunde mal kurz zu Ende zu bringen, dieser Mediamarktverschnitt heißt Buymore und Er arbeitet nur in einer Abteilung, die Nerdherd heißt. So viel muss sein. Und ich denke mal, jetzt begrüßen wir gleich noch in unseren Reihen den Johannes.
So ein Exzentriker kommt ja einfach hier mit dem Hut.
So, das trifft sich natürlich gut, dass wir jetzt zu dritt wieder sitzen, weil wir natürlich anfangen den Podcast wie immer mit dem Spieleblock. Und da sind wir natürlich am gespanntesten auf die Abenteuer von Johannes Krohn. Naht.
Kann den Alexander gar nicht sehen,
rutscht ja, ein Stück. Aber vermutlich
nach hinten.
Ja. Hoffe ich, wird es natürlich auch über Red Dead Redemption gehen, weil das ist immerhin ein Spiel, was wir vermutlich beide gespielt haben.
Du hast gerade über
Red Dead gespielt.
Ja. Warum?
Das ist eigentlich nicht schwer, über dich zu lästern. Also das ist so eigentlich quasi.
Aber die Begründung dafür fehlt doch total.
Ja.
Das ist gemein.
Ja. Nee. Die Spiele der Woche. Wann hast du denn so gezockt?
Wer fängst du mit mir an? Was ist denn los mit dir?
Damit es heißt ja auch immer, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Sozusagen dir zuzuhören, ist immer so, was man eher am Anfang macht. Weil,
ich habe ja ganz kurz, ich habe letztens mit einer Wahrsagerin Kontakt zu
Fips Asmussen. Konstruierter Witz.
Kontakt zu Fips Asmussens Geist aufgenommen. Und der sagte, dass seine komplette Witzebücherei auf deinem Leben basiert, Johannes.
Nicht schlecht.
Erzähl mal deinen Scheiß da.
Ja, ich mache natürlich, wie mir befohlen wird. Ich habe auch kurz Red Dead Redemption gespielt, können wir ja nachher noch zukommen. Also ich habe es wirklich kurz, ganz kurz angespielt, weil ich beschäftigt war mit Prince of Persia. Die vergessene Zeit, dass ich auch tatsächlich durchgespielt habe in der Woche.
Oh, war ja.
Nö, das ist jetzt irgendwie durchschnittlich lang. So. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das besonders kurz ist, obwohl man das immer nicht so mitkriegt, wenn man dann jeden Tag bloß so zwei Stunden spielt oder so.
Stimmt's denn, was die Amerikaner immer so munkeln, dass es so ziemlich blöde anfängt, aber dann richtig geil wird?
Das ist dramatisch.
Munkeln ihr das?
Aber,
ich habe immer nur so 6 von 10 Werten,
also mehrere gesehen.
Ich glaube, nur Eurogamer hat eine 6 von 10.
Ja, eben. Ich glaube auch, sonst hat es überall 70er.
Ah, ja, und
ich habe auch mindestens
eine 8. IGN wieder 98er.
Ja. Nee, 80. Nee, es wird tatsächlicherweise immer besser im Laufe der Zeit. Oder sagen wir mal so, es gibt so einen gewissen Schnitt, so ab der Hälfte oder vielleicht im letzten Drittel, wo es dann wirklich, wo dann diese Sprungpassagen wirklich cool werden, weil die sich mit diesem Eiszauber, den man ja nur schon im Vorfeld kannte, wirklich ein paar coole Sachen ausdenken. So, also da gibt es zum Beispiel dann so Wasserfälle, die so runterkommen, das sind so 3 hintereinander. Und du musst dann an den einen reinspringen, den frieren, durch den anderen dann durchspringen, wieder an den nächsten und dann nochmal zurück zu dem anderen. Und das kommt zwar ganz zum Schluss erst, aber das ist doch relativ knifflig. Oder auch allein schon, wenn du dann bei den unterschiedlichen Tempo dann Wassersäulen da so runterlaufen, dass du dann abspringst und dann den Knopf wieder loslassen musst und dann die nächste wieder einfrieren musst, sodass du quasi in der Luft hängst. Das hat eine ganz gute Intensität eigentlich und bringt da so wieder ein bisschen diese Herausforderung rein, die ja dann dem letzten Prince of Persia gefehlt hat. Aber letztendlich muss ich sagen, so gerade am Anfang über weite Strecken, also ich finde irgendwie, Ubisoft hat so alles bei diesem Spiel gemacht, um das Spiel einfach nur gut zu machen. Aber niemals irgendwie besser. Du kannst dem Spiel nicht wirklich was ankreiden. Es ist nicht wirklich hässlich. Das ist
eine Vorschrift oder so.
Ja, also es ist nicht wirklich hässlich so und ist auch eigentlich nicht so wirklich langweilig. Aber zum Beispiel gerade, was ich so mit dem ersten und dem zweiten Teil dieser Sense of Time Trilogie verbinde, diese geilen Ausblicke auf diese wahnsinnige Architektur. Hm. Das hatte ich vorher im Spiel eigentlich noch nicht gesehen. Und das fehlt hier völlig, obwohl halt viel mehr gehen würde, weil die PlayStation oder Xbox ja wesentlich mehr drauf haben. So, und dadurch wirken diese ganzen Gänge und Räume, die du so besuchst, relativ willkürlich. Also es ist nicht irgendwie so, dass du jetzt Gefühl hast, boah, was ist das für ein geiler Raum, wie ist der geil ausgestattet. Auch gerade God of War hat da natürlich auch schon auf der PlayStation 2 völlig andere Standards gesetzt, die ja dann die Prince of Persia-Teile auch schon übertroffen haben. Und selbst im dritten Prince of Persia fand ich das schon nicht mehr so cool.
Was ist mit den mit diesen Kämpfen, wo man plötzlich immer gegen so 50 Skelette kämpft? Oder?
Ich weiß nicht, ich finde die eigentlich ganz, ganz witzig, so, weil die sind ziemlich leicht. So,
ja, die Kämpfe waren ja bei der alten Trilogie eigentlich, fand ich immer teilweise ziemlich schwer. Also man musste ja auch schon gut kontern.
Gerade im zweiten Teil waren die Bock schwer, also dadurch war der auch einfach so ultra schwer, weil ich echt gekotzt habe meistens. Und hier schnetzest du dich halt irgendwie im Dynasty Warriors-Stil durch die Mengen, aber du kannst halt trotzdem so ganz witzige Sachen machen, wie den auf den Kopf springen und dann irgendwie so eine Luftattacke oder die dann mit diesen Zaubern, die du da auch lernen kannst, dann weghauen, so ein Eiszauber, der dann so eine Eiswelle so ausschickt. Ich habe eigentlich nur diesen, also du kannst das auch upgraden, du kriegst so Orbs, und ich habe eigentlich nur diesen Windschlag aufgewertet, weil der gleich alle umhaut.
Ja.
So, und die kannst du dann einfach erstechen, so, da sind die anderen Sachen schon wieder total sinnlos. Und das ist eigentlich ganz angenehm, weil die Kämpfe sind dadurch nicht so super schwierig. Und das nervt bei Prince of Persia sowieso, weil der Fokus ja deutlich irgendwie auf den Sprungpassagen liegt. Und das haben sie hier dann auch wirklich ausgebaut, soweit man sagen möchte, weil eigentlich steckt da natürlich noch viel mehr Potenzial hinter. Aber du hast halt so ein paar Fähigkeiten, die sich dann auch mit den Gegnern verbinden, so dass du dann irgendwie von der Plattform abspringst, noch einen Knopf drückst und der so dann auf den Gegner zuboostet, der auf einer anderen Plattform ist oder so, wenn da so Geier in der Luft hängen. Und dadurch sind die Sprungpassagen einfach wieder wesentlich interaktiver als jetzt noch in dem letzten Prince of Persia. Aber das Spiel ist auch nie wirklich schwer. Also es hat irgendwie so zwei Schwierigkeitsgrade, normal und leicht. Ich habe auf normal gespielt, hatte da eigentlich selten wirklich große Probleme. So,
das ist aber irgendwie so diese Ubisoft-Agenda, habe ich so das Gefühl. Ich meine, war ja bei...
Ja, bloß nicht so schwer,
ja. Ja, Splinter ist ja im Grunde auch so und bei, was weiß ich, Assassin's Creed ist vielleicht noch das Paradebeispiel für ein Spiel, das einfach von Anfang an total einfach ist.
Ja, das spielt sich auch fast von alleine.
Ja, eben.
Also, wobei ich sagen muss, Splinter Cell finde ich jetzt nicht, ist jetzt nicht so leicht gemacht worden.
Splinter Cell ist auch nicht so leicht.
Es wird am Ende was kniffliger, aber
also ich habe abgekotzt bei dieser komischen Mission, wo man da halt immer diesen Rechner bewachen musste, weil irgendwie Grimms dort ja da irgendwas runterlädt, man ist in diesem Serverraum und muss dann irgendwie 2-3 Minuten aushalten und dann kommen von allen Ecken Leute angestürmt. Also da bin ich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, aber ich habe ein bisschen zu oft ins Gras
gewissen. Ja gut, das sind ja wirklich so einzelne Stellen, die dann so der Ausreißer sind, aber so insgesamt habe ich immer das Gefühl, doch, dass die sehr vereinfacht sind.
Ja, also vor allem im Gegensatz zu den ersten beiden. Tja, wie ist denn so der Ermüdungsgrad? Wie viel Bock hättest du jetzt nochmal Prince of Persia zu spielen?
Das war jetzt irgendwie einfach so, man hat es auch, musste so ein bisschen daran denken, was du über so Dark World gesagt hast, aber auch eher so in der ersten Hälfte jetzt von dem Spiel, dass du das einfach so, na, du spielst es und dir ist eigentlich nicht wirklich langweilig. Ich denke, so Prince of Persia macht schon ein bisschen mehr Spaß noch.
Ja, ja.
Aber es bleibt auch nichts übrig irgendwie so. Wie gesagt, so in der zweiten Hälfte, da werden die Sprungpassagen ganz cool, so da denken sie sich was aus. Aber das sind halt so eine Handvoll. Auch so, sie haben eigentlich echt ganz gute Ideen, wie sie dieses Konzept so ein bisschen kniffliger noch machen. Du kriegst dann nachher auch noch so eine Fähigkeit, wo du dann bestimmte Teile der Umgebung erscheinen lassen kannst. So, und die verschwinden dann teilweise auch wieder, wenn du gerade abspringst und dann musst du die wieder erscheinen lassen und da spielen sie ganz gut mit. Und da kommt dann so ein Potenzial hervor, dass das Spiel eigentlich die ganze Zeit hätte haben müssen. So, oder es eigentlich hat, aber das nicht ausgenutzt wird. Und das Schlimmste ist eigentlich, weil dieser Teil spielt ja dazwischen dem ersten und dem zweiten. Ja. Und da liegen ja irgendwie 7 Jahre zwischen. Und der soll ja jetzt nur verdeutlichen, wie der Prinz denn so abgefuckt geworden ist. So, weil im ersten Teil ist er ja noch voll locker, macht so seine Sprüche. Und im zweiten Teil ist er total gebrochen so, und ist einfach fertig, hat Schiss vor dem Dahaker, wie auch immer. Und die Geschichte, die gibt das einfach nicht her jetzt.
Also man müsste denken, er hätte jetzt irgendwie richtig so ein halbes God of War Drama erlebt oder so.
Ja, ist aber einfach nicht so. Also es ist schon sicherlich tragisch irgendwie, was ihm da passiert. Und ist auch so von der Erzählweise eigentlich genauso aufgebaut wie diese alten Sense of Time Teile. Also von daher, wer da wirklich noch nicht genug hatte, der hat da jetzt nochmal ein schickes Spiel. So. Man kann das spielen, das ist wie so ein Videospiel-Snack. So, du spielst es halt, es spielt sich relativ locker, es ist auch von der Steuerung gut. Und hast da halbwegs Spaß dran, aber dann kannst du es auch vergessen. Also das ist nicht, hat nicht irgendwie großartig jetzt eine Kraft oder eine Wirkung, so von der Erzählung her und auch nicht vom Gameplay.
Was ich auch erstaunlich finde, ist, dass Ubisoft anscheinend ja auch nicht mehr so richtig viel Bock auf dieses Franchise hat, weil früher, weiß ich noch, dass das in der ersten Sense of Time Trilogie, da kamen ja die neuen Teile, glaube ich, auch immer so zum Weihnachtsgeschäft, also immer November, Dezember im Jahrestakt und waren so Spiele, die wirklich so auch heiß erwartet worden sind, wo richtig so Nachfrage war. Also nach dem neuesten Prince of Persia sehe ich irgendwie gar keine große Nachfrage und dann wieder das Release-Fenster musste natürlich im Mai sein wegen dem Film, nach dem Motto, wenn, dann greifen wir da noch ein bisschen was vom Film ab, was in gewisser Weise ja auch blödsinnig ist, weil die Verbindungen zu dem Film sind da gleich null, bis auf, dass es eben dasselbe Franchise ist.
Außer wenn man sich nur die Packung anguckt, weil man liest ja Forgotten Sands, das ist ja die amerikanische Titel, der deutsche ist irgendwie die vergessene Zeit, lustigerweise, aber man sieht da so als normaler Mensch, der sich nicht so auskennt, die Verknüpfung zum Film, wenn man den Film gesehen hat.
Ja, wie heißt der Film?
Er heißt auch Sense of Time, ne?
Ja. Achso, okay. Ja, also man denkt vermutlich, dass es mehr Filmumsetzung als tatsächlich drin ist. Und dann halt natürlich in dem blödesten Monat jetzt gerade, also wenn ich jetzt 3 Monate zur Auswahl habe, April, Mai, Juni, wäre Mai der blödeste Monat.
Ich wette, die sagen immer jetzt bei den ganzen Geschäften, Red Dead Redemption ist ausverkauft, aber wir haben noch Prince of Persia da.
Nee, aber ich glaube, also ich denke mal gar nicht irgendwie unbedingt, dass sie vielleicht keinen Bock haben, aber so das letzte Prince of Persia, naja, war wieder so ein Cell-Shading-Fehl, das hassen ja irgendwie alle, war auch zu leicht, es hatte einfach seine Fehler, dadurch hat es sich nicht verkauft. So, und bei denen jetzt, also kann man sagen, was man will, aber die haben sich einfach gedacht, so komm, jetzt machen wir noch ein Spiel zum Film, irgendwie,
weil
irgendwie so ein bisschen reinpasst und geben den Leuten das, was sie bei dem letzten Teil vermisst haben, also quasi, so, weil letztendlich die hätten auch ein anderes neues Prince of Persia genommen, nehmen wollen, hätten können, wie auch immer, das irgendwie nicht in dieser Trilogie spielt, die jetzt eine Quadrologie ist, aber trotzdem eben so anspruchsvoll ist. Also sie hätten sich ja auch bis Zeit bis Weihnachten nehmen können, so um dann ein richtig geiles neues Prince of Persia zu machen.
Ja, aber weil ich aber das Gefühl habe, das Franchise ist jetzt vorbei.
Wie du eben schon sagst, sie wollten eigentlich gar keins machen. Sie haben jetzt nur wegen einem Film noch eins gemacht,
was sie eigentlich nie machen wollen. Ich denke mal, dass das Cell-Shading-Teil, der letzte Teil, sich schon nicht so gut verkauft hat, obwohl die Absicht dahinter war, dass es der bestverkaufte wird, weil man ihn so leicht macht, dass er irgendwie eine ganz breite Audience
anspricht. Ja, aber das finde ich dann irgendwie ein bisschen komisch, so zu sagen, naja, sie haben keinen Bock auf das Spiel, wenn sie zweimal irgendwie, also einmal haben sie einfach Scheiße gebaut und einen Teil gemacht, der sich nicht so richtig gut verkaufen konnte, erfahrungsgemäß.
Der aber eigentlich gut war, weil er hat ja nach von denen bei uns bekommen.
Ja, der hat ja auch teilweise schon um die 90 gekriegt bei anderen. Keine Ahnung, ich habe die nicht gespielt.
Aber ist es nicht auch so, dass Ubisoft Montreal den gemacht hat und Ubisoft Montreal ja auch das Assassin's Creed Studio ist? Also ist es nicht vermutlich so, dass du bei Ubisoft dann nur irgendwie so die
Praktikanten... Da blickt ja eh keiner mehr durch. Genau, ja. Das sind immer mehrere Teams am Werk. Und jetzt ist es ja auch so, es gibt dieses Ubisoft Toronto.
Ja.
Und das ist das Studio, was vor einem Jahr neu gegründet wurde, wo Jade Raymond Chef ist.
Ja.
Wo die richtig jetzt nicht nur so Produzentin, sondern richtig Chef ist.
Aber auch keiner da, wenn ich mir die irre, oder?
Ja, klar. Ja. Und das Lustige ist, dass die jetzt Splinter Cell Team dahin verfrachtet haben und jetzt mit Toronto an einem neuen Splinter Cell arbeiten, mit dem Kernteam von Conviction. Aber das ist ja, also da blickt ja keiner mehr durch, wer jetzt wie viele Teams hat, weil die arbeiten in Toronto auch an zwei verschiedenen Spielen gerade.
Also ich habe den Eindruck, Ubisoft hat im Moment ein bisschen zu viele Baustellen, wo sie sich gerade verfummeln. Zum einen haben sie eben diese europäische Baustelle mit den PC-Spielen, wo ihnen irgendwie jeder aufs Dach scheißt, weil alle den Kopierschutz hassen. Und wenn du dir bei Amazon die ganzen DRM-Spiele anguckst, wie die Siedler und sonst was, die haben durchweg ein Stern im Rating, ja. Also überall, jeder Benutzer kotzt sich da bei den Kopierschutz aus. Und dann haben wir so eine komischen Sachen wie, wir haben jetzt die Ghost Recon, ja gut, aber das ist mal verschoben. Mhm. Da müssen wir jetzt länger dran arbeiten. Wir haben so ein Prince of Persia, dann haben wir noch so eine Sachen wie Beyond Good and Evil, was auf ewig verschoben worden ist. Und dann noch so eine innovativen Sachen wie dieses I Am Alive, oder so heißt das so?
Ja,
ja genau. Was auch so, also
und Hawks 2
habe ich vergessen. Hawks 2 ist, glaube ich, bestimmt ein solides Spiel. Ja. Also ich fand Hawks 1 auch nicht schlecht. Mir hat es Spaß gemacht. Ja. Vor allem halt durch diese, dass man eben das Gefühl hatte, in so einem Hightech-Jet zu sitzen mit diesen ganzen fancy Anzeigen. Also ich fand das auf alle Fälle besser als so eine Ace Combat-Spiel.
Also sag mal ehrlich, hättest du sie gekauft?
Vermutlich schon. Also vielleicht nicht zum Vollpreis. Also ja, das wäre so ein Spiel, wo ich gewartet hätte.
Genau.
Aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Oder ich hätte es mir gekauft und dann wieder verkauft. Also ich bin ja auch ein Freund des Gebrauchthandels.
Ja, aber diesen Prince of Persia wollte ich halt noch sagen. Bei den neuen ist es ja auch so ein Problem. Also wenn du irgendwie eins verkackst und eins irgendwie machst, um da Geld reinzuspielen, aber das nicht so richtig gut ist, also nicht so gut, weil es eben unter Zeitdruck steht, dann haben sie sich ja selber irgendwie diese Reihe totgenudelt. Also
ja,
gar nicht Spirale, mal, weil sie irgendwie keinen Bock hatten, sondern weil sie zweimal einfach irgendwie Scheiße gebaut haben.
Aber das hatten wir ja, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt. Bei Ubisoft würde man sich gedacht haben, so, ach fuck, jetzt kommt dieser scheiß Film und wir haben kein Spiel dazu. Mhm. Also, mein Gott, dann lasst hier die Azubi-Abteilung nochmal schnell ran. Die haben auch frische, gute Ideen, aber die müssen das in einem Dreivierteljahr zusammenstricken und dann ist gut.
Wenn sie klug gewesen wären, hätten sie vielleicht lieber so eine Compilation aus den alten Spielen gemacht.
Ja,
weil sowieso. Hätte ja dann auch irgendwie, wenn du die Werbung dazu machst, jeder Filmgucker, der sich dafür interessiert, gekauft.
Also. Apropos Compilation, ein Wunsch, den wir auch schon mal im Podcast geäußert haben, scheint ja Wirklichkeit zu werden. Und da ist die Abspritzgefahr sehr, sehr
hoch. Ich wollte gerade sagen, dass sie jetzt alle korpulieren.
Nee. Die Abspritzgefahr ist wirklich sehr hoch, denn es gab wieder das Gerücht, diesmal wieder recht, also es gibt jetzt momentan, gibt es so eine Welle von Sony-Gerüchten und ich will da nicht vorgreifen, aber es gibt das Gerücht, dass Anfang 2011
ich habe jetzt schon so eine Latte, du kommst
ja, Anfang 2011, Ico und Shadow of Colossus als HD-Version für die PS3 im Bundle auf eine Blu-ray kommen. Und das natürlich,
aber das müsste noch vor Last Guardian kommen,
ja, weil ich will ja nicht spielen. Genau, vermutlich wird es genau zum Zeitpunkt von Last Guardian kommen, also ich denke mal, daran sieht man auch Last Guardian, würde ich sagen, nicht mehr dieses Jahr, sondern auch früher nächstes Jahr und vorher die beiden auf HD. Und also für mich, der immer nur gehört hat, die sind so geil, die sind so geil, die sind so geil. Aber was ich nie gespielt habe, ist dann natürlich so wie Weihnachten Neujahr.
Weil und letztendlich guckt ihr die Bilder an, so, dann weißt du, dass die geil sind. Irgendwie, da muss ich mich irgendwie.
Ja, also ich bin schon der Meinung, dass das Gameplay von diesen beiden Spielen durchaus nicht mehrheitsfähig ist.
Das
also dass du jeder sagt, so, oh, das ist total geil.
Aber ich glaube, dass es genau das Richtige für mich ist.
Ja.
Aber leider noch nicht gespielt.
Ja, ich auch nicht. Fehl. Und jetzt würde ich es auch nicht nachholen. Wollen,
würde ich schon also nochmal spielen wollen. Auch aus dem Grund, weil ich eben kaum auf der PlayStation 3 spiele, außer es kommt so ein Uncharted 2 oder so ein God of War 3 oder sowas. Und das wäre jetzt wieder was, wo ich sage, okay, da ist mir egal, ob ich dass ich da keine Achievements bekomme, keine Gamerscore, weil ich diese Art von Spiel oder dieses Spielerlebnis eben nur auf der PlayStation 3 haben kann.
Also deswegen freue ich mich ja zum Beispiel auch immer noch auf dieses komische diesen Weltraum-Shooter, den ich schon mal durchgespielt habe von Blue Byte. Darkstar One. Weil man hat irgendwie das Gefühl, das sieht vermutlich sogar schlechter aus als die PC-Version, aber irgendwie einfach so alte Spiele, die man gerne hat, nochmal in einer akzeptablen Form nochmal zu spielen.
Auf Xbox 360 sonst ja. Vielleicht erwähnen, weil wir gerade super.
Auf Xbox 360, genau.
Aber warum soll es schlechter aussehen? Ich meine, das spielt
ja
in Ocean
Park. Ja, wer weiß. Das,
dann haben sie verkackt.
Das Portierungsteam werden jetzt nicht so die Vollprofis sein dabei, genau. Bei Jesse oder sowas. Und denn wenn
ja,
das so
da ist, dann ist der große dann wirklich wieder so ein richtiger Krüppelscheiß.
Ja, ja.
Einfach nicht cool.
Was ich meine, ist jedem von uns, zum Beispiel die Ratchet und Clank-Spiele, ja, die auf der PlayStation 2, mein Gott, brennt die alle nochmal auf eine Blu-ray, macht die ein bisschen HD und so, für die alle nochmal durchspielen.
Könnte auch so ein Trend werden. Also,
da ja, bin ich
immer für. So Retro-Combinations finde ich sowieso geil.
Die ganzen
Jack- ich will mir den Scheiß nicht einzeln runterladen oder immer noch die alte Konsole kaufen dafür.
So. Ja, ich will auch nicht unbedingt mehr jetzt die ganzen 16-Bit-Spiele durchspielen, aber ich finde so aus der letzten Generation.
Aber die zu haben einfach, weißt du? Und wenn du mal so ein bisschen Bock hast, einfach jetzt packst du mal an. So.
Ja, weil man auch, wenn man viel spielt, trotzdem noch so viele Spiele hat, wo man sagen kann, so, ah, ich verpasst damals. Mhm. Shenmue war zum Beispiel ja auch so damals. Es war ja super, dass es dann nochmal für die Xbox kam. Jedenfalls der zweite Teil. Ja, ja. Und der sah ja immer noch am besten aus. Mhm. Was hast du denn, also Prince of Persia, mein Beileid. Da hast du noch Mod Nations Racer gespielt, aber darüber hatten wir schon gesprochen,
ja. Da hatten wir die letzte Ausgabe schon, ja. Ich hab dem jetzt eine 8 von 10 gegeben. Prince of Persia kriegt eine 7 von 10.
Ja. Und Red Dead Redemption, wie war so dein Eindruck in der ersten Stunde?
Gestern.
Oder in der ersten halben Stunde, in der ersten
10 Minuten? Der Eindruck ist natürlich überwältigend. Ja. Also, das ist einfach. Du hast irgendwie quasi schon in dem ersten Ort, wo du bist, denkst du irgendwie, du hast gerade eine riesen Welt betreten, obwohl du noch gar keinen Überblick hast. Aber allein schon wahrscheinlich, weil du mit dem Zug da durch die Gegend fährst. Ich denke ja mal, das gehört auch immer noch zur Spielwelt alles.
Ja, ja.
So, bin da ja nicht weit, bin nicht großartig von dieser Farm runter oder so. Ja. Aber auch schon, wie das alles wieder aufgebaut ist, das hat so. Da bin ich ja nur total, total anfällig für so extrem atmosphärische Spiele. Das hat bei mir, denn wenn dann manchmal das Gameplay auch nicht so vielleicht perfekt ist, dann hat es bei mir schon trotzdem gewonnen. Irgendwie, ich habe ja schon Gun damals verschlungen. So, obwohl das ja technisch eigentlich, ein bisschen spärlich.
Also ich finde, wir haben ja nachher noch einen kleinen Red Dead Redemption Blog, wo es auch so ein bisschen um Western geht, aber ich habe das jetzt ja nur auch schon irgendwie 4-5 Stunden jetzt erstmal durch.
Auf der
360, ja. Finde ich halt wirklich nicht nur optisch besser, ich finde es einfach, was ich besser finde an der Xbox 360 Version ist, die Möglichkeit, das auf Festplatte zu installieren. Und das sage ich jetzt nur, weil ich eine alte PS3 habe, nämlich eine Launch PS3. Und die macht langsam so ein bisschen Zicken anscheinend, weil bei Red Dead Redemption war es halt so, klar, diese offene Welt wird halt irgendwie gestreamt, denn die Installation, die am Anfang stattfindet bei Red Dead Redemption, die ist nur irgendwie 500 Megabyte groß. Also da wird irgendwas ausgelagert, so ein, was weiß ich, irgendwas Unwichtiges. Mhm. Aber während ich Red Dead Redemption spiele, rödelt halt andauernd die Blu-ray im Laufwerk. Also immer, und das nervt mich ein bisschen, weil erstmal wegen dem Geräusch und zweitens, weil ich das Gefühl habe, es gibt immer so eine Nachladeruckler. Also irgendwie gerade die Disk nicht schnell genug.
Ja, aber ich habe auf der PS3 auch so ein bisschen das Gefühl, dass es ständig nicht so richtig butterweich läuft.
Ja.
Also nicht so völlige 30 Bilder pro Sekunde.
Ja, da muss ich sagen,
bisschen
auf der 360
auch läuft ein leichtes Pop-Up. Ja. Also fehlt das alles
bei das der hast du alles auf der 360.
Weil der sieht ja wirklich Hammer aus.
Jetzt spricht nicht der Gamerscore-Fanboy, aber das ist wirklich deutlich flüssiger. Und
man muss ja auch sagen, es gibt einige Bugs, also viel mehr Bugs, als es bei Grand Theft Auto damals gab. Ja. Vielleicht merkt man dann halt doch, dass es eben dieses Rockstar San Diego Team war, die da irgendwie auch mit etwas Druck gearbeitet haben, weil es heißt ja auch, jetzt mal abgesehen von diesem komischen Brief der Ehefrauen und auch abgesehen davon, dass das trotzdem ein sehr gutes Spiel geworden ist, dass die gesamte Entwicklung sehr turbulent war und es immer wieder halt da richtige Probleme gab und die da nicht zu Potte gekommen sind. Und da muss man sagen, es sind noch mehr Fehler drin geblieben, als es sonst bei Rockstar, bei den richtigen Rockstar-Titeln der
Fall war. Dennoch ist aber einfach, dass diese PlayStation-Version so hinterherhängt, das finde ich irgendwo
eine weil es eben umso qualifiziertere Programmierer braucht, da richtig so ein Multiplattform-Titel
auf was der PlayStation. Was ich halt super doof finde bei der PlayStation, was mich nervt, ist, dass sie nicht einfach auch eine Möglichkeit zulässt, die Spiele optional zu installieren.
Ja, sowieso. Also
einfach machen wir den Kopierschutz oder so. Denn die Sache macht es dann wirklich leichter. Und ansonsten muss ich sagen, ich finde das Spiel in Abschnitten, so was das Spielen angeht, sogar teilweise noch einen Tick besser als GTA 4. GTA 4 hat zwar irgendwie diese beeindruckende Welt New York, aber das Schöne an Red Dead Redemption ist, dass dieses Thema Lebenssimulation im Wilden Westen da noch viel stärker ist. Also man kann das Spiel wirklich mehr so am Stück durchspielen, wie so im Leben eines Cowboys. Also man kann eben irgendwie in den Saloon gehen, eine Runde pokern, dann kann man auf sein Zimmer gehen, weil es nachts dunkel ist und im Dunkeln kannst du eh nicht so viel rumreiten und sehen. Dann gehst du schlafen 6 Stunden, dann gehst du wieder runter, dann gehst du vielleicht zu dieser Farm, zu der Frau zurück und hilfst der ein bisschen. Dann gibt es ja noch zig Aufgaben, wo man da machen. Also das ist geil, genau. Kühe einfangen und sonst was, dann hast du darauf keinen Bock, dann machst du vielleicht eine Kopfgeldmission oder gehst ein bisschen auf die Jagd, damit du Tierfälle und sowas bekommst und dann machst du vielleicht eine von der Hauptstory-Missionen weiter und dann gehst du abends wieder in den Saloon, gehst wieder schlafen und hast das Gefühl, hast du diesen ganzen Tag durch gehabt. Das ist so ein Gefühl, was ich so bei Gothic und sowas auch hatte, ja, bei diesen Reihen. Und bei GTA
gab es... Sehr rollenspielartig irgendwie.
Ja, ja, bei GTA gab es aber nicht so viele Sachen.
Ja, klar. Könnte also natürlich gerne mit den Leuten noch irgendwie reden, das wäre ja ganz cool. So,
ja, aber ich finde das ja cool. Halt, ich finde ja cool, und das fehlte bei GTA auch so ein bisschen, dass wenn du durch die Gegend reitest oder so, dass du immer meistens wieder irgendwelche Situationen am Straßenrand hast, wo du noch eingreifen kannst. Oder auch nicht, du reitest einfach vorbei. Ja. Und die sind meistens...
Ich hatte heute, wurde einer vom Kojoten zerfleischt.
Ja, oder irgendwie ein Typ kommt vorbei, hey, die wollen meinen Freund hängen, hilf mir. Dann gehst du dem hinterher, dann siehst du, wie die da den Freund aufknüpfen wollen, schießt das Seil durch. Ja. Und so eine Sache, die belegen...
Das sind ja auch diese Sachen, die mir halt damals natürlich in etwas kleineren Rahmen, ist jetzt auch schon wieder was ja bei Fallout 3 so gefallen haben.
Ja.
Allein schon durch diese Dynamik, dass die NPCs da frei rumlaufen konnten, dass dann immer wieder zufällige Sachen auch entstanden sind oder man halt irgendwas gesehen hat, eine Schlacht, die irgendwo vorne stattfand oder so. Also sowas finde ich auch
mal so cool. Details, dass sie das eigentlich gar nicht weglassen, zum Beispiel, wenn da so ein Tier häutest, dann liegt das Tier da ohne Haut.
Ja.
Ich meine, dann hätte sich jeder andere Programmierer verknüpft.
Die Blutspritzer, wenn du das häutest.
Ja. Das Coole ist natürlich, ich glaube, deswegen wird auch so ein sowas wie Red Dead Redemption oder ja, ich, so ein Danke, dass du mir ein Kinderhörnchen gerade gegeben hast, Alex.
Mit richtiges Kinderhörnchen, ne?
Mit Nuss-Nougat-Creme gefüllt. Das erinnert mich ja daran, dass Johannes gerade wie vor jedem Podcast kacken war.
Nee, das Kinderhörnchen mit Nuss-Nougat-Füllung, das verlangen
wir
den Freunden von RTL Media irgendwas, weil die haben uns ein Wii-Quiz-Spiel geschickt und dazu
gab es Kinderhörnchen. War, ja.
Den Zusammenhang verstehe ich auch nicht, aber...
Ja. Aber okay, danke, RTL.
Wenn alle eins essen, ist die Oranje.
Ja. Also, euer Spiel wird wahrscheinlich.
Ich weiß nicht.
Nein, aber was ich gerade eigentlich sagen wollte, ich wollte gerade besprechen, du unhöflicher Kackbratzen.
Wo er dann angefangen zu knistern.
Jetzt zieh noch hier diese höfliche Aktion von Alex in den Schmutz. Du bist echt das Letzte, Johannes. so ein Spiel wie Red Dead Redemption oder Gothic oder so, das wird, glaube ich, auch sowas wie GTA nie schaffen können. Steckt einen in eine Rolle, die so vollkommen fremd dem Leben ist, was man so hat. Und sowas, was in der echten Stadt irgendwie spielt. Und da ist man zwar vielleicht irgendwie ein Auftragsmörder, aber man ist halt in so einer Umgebung, die halt der eigenen Realität entspricht. Und deswegen finde ich, so eine gewisse Magie kann nur bei so einem Spiel in so einem ganz fremden Setting, wie halt Western oder Fantasy
entstehen. Ich finde, Red Dead Redemption zeigt schon Verbesserungen des GTA 4 Spielprinzips. Weil bei GTA war es ja so, du hattest ja eine Story-Mission und das, was drumherum war, mal sowas wie Freundschaften pflegen oder Bowlen gehen oder sonst was, das war mir ein bisschen zu isoliert, weil entweder hast du die Mission gemacht oder du hast für Bruce die Autos gesammelt oder du hast eben deine Partnerin gekümmert, aber das war's dann auch schon. Und du hast das Gefühl, du konntest stundenlang durch Liberty City laufen, aber da ist in dem Sinne nichts passiert, woran du partizipieren konntest. Du bist stundenlang durch die Straßen gelaufen, aber die Leute sind an dir vorbeigelaufen und ob du jetzt da, und du konntest jetzt irgendwie 1000 Zivilisten abknallen und dann kam irgendwann die Polizei, klar. Aber es gab nichts, was so per zufällig in der Gegend passiert ist. Und dieses Element finde ich halt bei Red Dead Redemption ganz cool, dass du halt durch die Gegend reitest und dann plötzlich siehst du, wie eine Postkutsche überfallen wird. Kannst du da mitmachen, oder?
Ich glaube dir das auf jeden Fall, dass das natürlich bei Red Dead Redemption noch viel besser ist, aber natürlich gab es auch bei GTA solche Sachen. Also ich habe Polizisten gesehen, die irgendwelche Gangster gejagt haben, wo ich
mich nicht das war das Einzige.
Leute, denen ihre Autos irgendwie kaputt machen, die die dann repariert haben, am Straßenrand, dann hat mal einer so einen Polizeiwagen da gehalten. Also es gab schon solche Sachen, aber...
Trotzdem finde ich Daniel...
Ich denke auch mal, dass Mafia...
Da nicht ganz unrecht. Ja. Ja, weil du da auch Mafia erwähnst. Das ist immer noch so ein bisschen was anderes, wenn die Leute so eine andere Zeit auch versetzt. Mhm. Irgendwie, weil das ist ja sowieso irgendwas, was du grundsätzlich nur aus Medien kennst. So, und da kommt ja sowieso schon so eine... Du hast ja nicht den Direktvergleich. Deswegen kannst du diese Magie wahrscheinlich
schneller schaffen. Ich war noch nie in New York.
Aber andererseits...
Im Gegensatz zu manchen
anderen. Ja,
aber in der
Großstadt
bist du ja schon. Genau, dieses Erlebnis. Also, ich war ja schon in New York.
Ja, ja.
Ich werde auch übrigens, habe ich noch gar nicht erzählt, wahrscheinlich noch mal Ende des Jahres dahin.
Ja, wie schön.
Aber aber trotzdem, dieses in die Welt so richtig eintauchen und so voll und ganz einzutauchen, noch in diese, dass es so ein bisschen so ein Rollen, dass ich eine andere Rolle übernehme, habe ich am krassesten nur in diesen Settings, die... halt nicht in der Realität, die ich kenne.
Das ist ganz lustig, da habe ich neulich mal drüber nachgedacht, dass doch irgendwie in Videospielen so, die doch sehr beschränkt sind, was so die Szenarien angeht. Also wann spielt denn da mal was in der Renaissance oder was
weiß ja. ich? Ja, sorry, Assassin's Creed 2 ist in der Renaissance.
Ja, gut, aber ist egal, davon genau. gibt es ja wenig. Und, so, da können ja verschiedene Genres sein. Du kannst ja auch einen Ego-Shooter machen, wenn du da clever bist. Oder
nur mal doof, dass du gerade das Setting erwähnt hast, wo ich gerade irgendwie 40 Stunden drin verbracht habe.
Ja, ich meine,
das gab es nicht auch irgendwie Anno-Renaissance und so.
Wie auch immer.
Ja, aber zum Beispiel
aber du hast schon recht.
Natürlich der Erste Weltkrieg.
Den oder Erster Weltkrieg allein schon.
Oder welche die Unabhängigkeitskriege. Oder der 30-jährige Krieg oder wie es alle hießen.
Klar, genau so ein Scheiß.
Nee, das ist ja auch so cool. Dann
und dann mal nicht in Echtzeitstrategie oder so, sondern richtig in einem Spiel mit einer Geschichte so. Oder Open World von mir aus. Und das finde ich ein bisschen schade so, weil Filme machen das ständig irgendwie. Du nimmst das einfach so hin. Aber in Spielen.
Ja, aber so viele Filme gibt es auch nicht aus dem Ersten Weltkrieg oder so. Also auch Filme. Oder es gibt auch nicht so
viele. Das ist richtig, aber die variieren trotzdem mehr Szenarien irgendwie, weil. Ja, wahrscheinlich ist da dann auch der Anspruch noch ein bisschen höher, so wirklich historische
Recherche zu machen. Bei Filmen ist es ja auch immer einfacher, weil Filme haben die erste Aufgabe, ist eine Geschichte zu erzählen. Und eine Geschichte findest du überall in der Zeit. Aber Spiele müssen irgendwo auch noch ein Gameplay bieten. Und vielleicht gibt es einfach manchmal so, weißt du, so im 17. Jahrhundert auch nicht so das geile Gameplay.
Ja, aber da finde ich halt, ist das Potenzial groß, dass du da eben auch neues Gameplay bringst oder halt so ein paar coole Ideen. So Spiele oder Elemente, die in anderen Spielen
was mir bei Red Dead Redemption eben wieder aufgefallen ist, das wird mich für eine neue Kolumne wieder sozusagen begeistern.
Spoiler.
Ja, nee, ist einfach die Tatsache, dass ich es viel besser finde, wenn mir ein Spiel einen Charakter, einen vordefinierten Charakter vorgibt.
Ja.
Eben sowas wie den Mason
Marston. Der vor allen Dingen auch das Maul aufmacht.
Der das Maul aufmacht, der redet, der die Sachen kommentiert und auch Alan Wake. Was ich bei Alan Wake, und das kommen wir gleich zu den Spielen, die ich gespielt habe, zum Beispiel super finde, ist einfach, dass das eine Person ist, die andauernd auch aus dem Off redet, genauso wie damals Max Payne das eben in den Comic-Sequenzen gemacht hat. Aber ich finde, dadurch wird die Geschichte viel, viel greifbarer, viel, viel intensiver, viel besser, interessanter, wenn das ausformulierte Personen sind, die einen Namen haben, die reden, die eine Stimme haben, als wenn ich vorher wieder in so einem Charakterdefinierungsbildschirm bin, wo ich so 1000 Sachen einstellen kann.
Ich bin auch der Meinung, wenn die Leute dann sagen, so, der soll keine Sprachausgabe haben oder hier könnt ihr euch einen generieren, von wegen Identifizierung, das ist einfach Faulheit.
Ich sag Dragon Age, das kann nicht
so sein. Beim Rollenspiel ist das noch so eine Sache.
Nee, aber, ich will auch bei Mass Effect, da finde ich es so der Königsweg, wobei sie im Grunde, für mich könnten sie diese ganzen Charakterdefinitionen von Mass Effect auch wegschmeißen, weil ich nehme den immer so, wie er aussieht. Weil ich finde auch die Stimme und so, die passt zu diesem Shepard-Typen, so wie das eben. Er ist auf dem Cover, ist er, als der Shepard. Eben. Also welchen Sinn macht das, sich jetzt so einen Irokesen-Shepard zu machen?
Oder so einen mit so einem krassen Überbiss oder so.
Ja, so einen außerirdischen Hornbrille oder so, keine Ahnung.
Das ist genauso wie Link in Zelda, mal einen anderen Namen zu geben.
Ja.
So, eben. Denke ich auch mal, was soll das?
Johannes.
Ja, so ein Quatsch.
Aber ich meine, deswegen, ich spiele ja auch, oder Final Fantasy konnte man früher auch die Namen ändern. Nee, aber ich spiele auch zum Beispiel bei Red Dead Redemption den gerne oder bei GTA. Ich finde, es ist viel spannender, einfach die Geschichte von Niko Bellic zu erleben oder vorher die Geschichte von den anderen Figuren als die Geschichte aus GTA 3 des Unbekannten, der keinen Namen hat, der keine Stimme hat und der nur durch die Gegend läuft. Ich habe bei GTA 3 keine Geschichte erlebt, so richtig.
Zumal ich jetzt mittlerweile, kann das dann noch nicht so richtig beurteilen, aber auch das Gefühl habe, Rockstar hat es mittlerweile auch so raus, so echt coole, kantige Charaktere zu schaffen.
Ja, das sowieso.
Ja, dieser Marston ist wieder, der ist ja auch kein Clint Eastwood-Schönling oder so, der ist halt total zerfurcht irgendwie.
Ja.
Der hat doch diese geile, rauchige Stimme so.
Das Coole ist bei Rockstar, aber sie schaffen auch perfekte Nebenfiguren zu machen.
Die Sache ist, diese Rockstar-Geschäftsführer sind auch die Drehbuchschreiber.
Sam Hauser und Dan Hauser.
Und die schreiben halt auch fast alles an diesen Drehbüchern und die sind einfach geil drin. Und wenn du mit so einer Begeisterung dafür, solche Stoffe zu entwickeln, solche Figuren zu entwickeln, schon von Anfang an deine Firma gründest, dann kann ja nur sowas Geiles dabei rauskommen. Das ist halt wirklich cool.
Sind wir eigentlich schon jetzt...
Wir sind auch komplett bei Red Dead
Redemption. Aber zu dieser Sache mit den Figuren wollte ich noch sagen, dass, wenn ich mich zurückerinnere, zum Beispiel auch so solche Figuren wie Gordon Freeman, die ja irgendwie so Videospiele-Ikonen sind.
Ja.
Aber wenn ich nicht die Artworks kennen würde, ist für mich keine erinnerungswürdige Figur.
Ja.
Wenn ich mich daran erinnere, wie ich das Spiel gespielt habe, dann war ich auch nur der unbekannte, unsichtbare, der nicht sprechen kann. Ja. Und also es ist echt nur so durch die Werbe-Artworks entstanden, dass ich überhaupt weiß, wer das ist, dieser
Gordon Freeman. Gordon Freeman formuliert damals mit Absicht ja auch überhaupt gar nicht als Figur ausgearbeitet worden.
Ja.
Also über die Hauptfigur von Red Dead Redemption weiß man nach 3-4 Stunden Spiel schon eher zur Vorgeschichte, was es für ein Typ ist, warum er das macht, was mit seiner Familie ist und so weiter. Das weiß man alles schon.
Aber ist nicht der Held aus dem ersten Teil, hängt irgendwie zusammen?
Ich glaube nicht. Aber
du hast es doch gespielt.
Den ersten Teil habe ich vor 7 Jahren gespielt, als er rauskam. Und
muss man doch wissen.
Stellt euch mal vor, damals irgendwie bei den ersten Duke Nukem-Teilen hätten die das so gemacht. Da hätte man nicht Duke Nukem gespielt, sondern so einen, den man sich selbst gebaut hätte,
ja, aber das
der keinen Namen hätte.
Das ist ja ein gutes Beispiel. Das ist ja das gute Beispiel, der Unterschied zwischen Duke Nukem und Doom. Doom 1 und Doom 2 spielst du den Space Marine.
Ja, ja,
das
ist so.
Punkt. Ja. Du bist
das
so
ist einer aus StarCraft, aber der ist ja in StarCraft gestorben, der wurde vom Zerg.
Ja, aber deswegen sagt jetzt keiner, wir müssen ein neues Doom haben, weil ich endlich wissen will, wie es mit dem scheiß Space Marine weitergeht. Das ist klar. Ja. Und bei Duke wollen alle einfach diese geile Figur wieder weiter haben. Deswegen, also meiner Meinung nach, immer Mut zu den Figuren und bloß nicht sowas machen wie bei Saints Row, so eine komischen Customizing-Kompromisse, weil bei Saints Row 2 kannst du deine Spielfigur ja wieder völlig selbst gestalten, hast dann auch die Wahl zwischen 4-5 Stimmen, aber das führt dazu, dass die Story halt immer so, es immer allen recht machen muss. Und
dieses Gangster-Rapper-Szenario ist einfach absoluter
Film. Ja, mag sein, diese San Andreas-Fans.
Aber ist natürlich klar.
Aber wie gesagt, nehmt einfach eine Spielfigur und gerade, wir reden ja oft davon, dass Spiele immer mehr ein Kulturgut werden sollen und so und eine Geschichte erzählen müssen. Und das geht eigentlich nur, wenn du wirklich so Figuren hast, wo der Entwickler sagt, passt auf Leute, das ist eure Spielfigur, die hat die und die Geschichte, die hat die und die Probleme. Ihr müsst in diese Spielfigur reinschlüpfen. Beim Film macht ihr das auch. Beim Film müsst ihr auch nicht irgendwie das Gefühl haben, ihr müsst selbst in Christian Bales Rolle und bei euch hätte Christian Bale lieber eine Brille als Batman oder so.
Das ist auch nicht so. Das Publikum am Anfang fragen so. Wir haben den Film jetzt dreimal gedreht. Ja. So, ne? Sie haben jetzt drei Figuren zur Auswahl.
Das welche möchten Sie denn gerne haben? Das nimmt mir auch nicht so die Immersion. Also bei Fallout 3 zum Beispiel, das ist ja auch wieder durch die Perspektive so, dass man ja eigentlich, es ist ja, egal wie man aussieht oder so, weil das hat ja eigentlich kaum Einflüsse im Spiel. Mhm. Aber trotzdem finde ich, bei Fallout 3 haben sie es noch geschafft, dass du eben wirklich eine gute Geschichte erlebst. Jedenfalls in der ungepatchten, also in der ungeadded
Version. Du da natürlich auch mit so viele verschiedene Pfade hast. Also du kannst die Geschichte ja so mitformen irgendwie, das ist ja wieder eine andere Sache.
Ja, okay, stimmt. Das ist dann auch wieder gefährlich. Ich
meine, bei Fable gibt es ja immer nur so zwei Wege.
Ja.
Und deswegen haben sie da auch so eine böse und eine gute Figur. Ja. Die gibt es dann in männlich und weiblich. Da ist es halt, also Fable ist ja viel strukturierter und da hast du dann halt auch praktisch wieder so eine Figur, die, es gibt halt diese Fable-Figur, die sieht immer gleich aus, ne?
Ja. Was hast du denn gespielt so?
Kommen wir eigentlich nochmal auf Red Dead Redemption nachher? Oder?
Wolltest du noch was dazu sagen, Johannes?
Ne, weil ich doch schon ein paar Sachen nehmen, gerade weil wir jetzt über den...
Weil du zu spät gekommen bist, haben wir keine Zeit mehr dafür.
Bei dem Geschichten erzählen mal, also die Stimmen so, die englischen, sie sind natürlich verdammt gut gewählt und auch gut eingesprochen, aber mich stört trotzdem ein bisschen, dass das keine deutsche Synchronisation hat. Weil das ist einfach irgendwie, das muss ja nicht sein. Das haben ja, also wir haben einfach gute deutsche Synchronsprecher und man hätte das einfach super umsetzen können. Zum Beispiel Mafia 1.
Wobei
hat das ja quasi zur Methode gemacht. Die haben ja echt so einfach Stimmen aus bekannten Mafia-Filmen, so die von Andy Garcia. Ja. Und das ist ja dann wieder cool. So, das hätte man
was
ja
passiert? Also
ich möchte nicht ständig irgendwas mitlesen,
jedes beziehungsweise Mal,
diese Gespräche.
Jedes von Mal, wenn ich beim Event
bin
von Rockstar oder so und mich dann mit den deutschen Leuten unterhalte, also mit Jochen Färber oder so, dann kriege ich immer die Antwort, naja, das ist bei Rockstar-Titeln so, dass die so viel Mühe sich machen für die englische Lokalisierung und dass die ganze Authentizität nur rüberkommt, wenn man das im englischen Original hört. Und die meisten Leute wollen das ja sowieso nur im englischen spielen und mit deutschen Untertiteln.
Wir haben ja ehrlich versucht, das mal zu übersetzen, die ganzen Sachen.
Ja, ist also auch so wichtig, dass es auch so geil rüberkommt. Ja, aber trotzdem bin ich völlig Johannes Meinung, das ist einfach nur Faulheit und die wollen Geld sparen. Weil jedes andere Studio macht sich meistens die Arbeit für eine Lokalisierung. Und natürlich, es gibt viele beschissene Lokalisierungen, aber es gibt auch immer wieder gute. Alan Wake finde ich zum Beispiel ziemlich gut. Ich fandest du jetzt nicht so gut, aber ich fand die Stimmen ziemlich passend, ziemlich cool und in einer Nebenrolle ist sogar Christian Brückner, also die Synchronstimme von Robert De Niro. Also hallo, wir haben so viele tolle Sprecher. Es gibt Fernsehserien und es gibt Filme, die finde ich im Deutschen besser sind als im Englischen, weil gerade eben Al Pacino und Robert De Niro haben im Deutschen bessere Stimmen, John Travolta haben im Deutschen bessere Stimmen als im Original. Also
da muss man mal von Spiel zu Spiel. Ich finde auch bei Rockstar, also ob das jetzt GTA oder Red Dead Redemption ist, wenn du die Texte alleine ins Deutsche übersetzt, geht automatisch was verloren.
Ja, das ist ja immer so. Aber guck dir die Spaghetti-Western an. Ich meine, wir haben alle bestimmt sowas gesehen, wie die ganzen Clint Eastwood-Filme für eine Handvoll Dollar. Die haben wir alle im Deutsch gesehen.
Ja, aber dann nachher noch mal auf Englisch. Und dann hat man so gedacht, okay, gut, das ist schon geiler.
Na, ich weiß nicht.
Aber jetzt,
also
jetzt,
jetzt mal gerade... Gerade die mit Terence Hill, die Filme.
Das ist ja wieder was anderes.
Nein, ich meine jetzt nicht die Bud Spencer-Terence-Hill-Sachen. Ich meine jetzt schon den Mein Name ist Nobody, der ja noch ernsthaft war, halbwegs. Das ist halt einfach eine geile Stimme im Deutschen.
Also ja, aber bei GTA, also diese gerade diese ganzen Gangster und diese russischen Sachen,
Ja, aber das wäre doch, das hat schon gesagt, wenn Mafia 1.
Wenn ich zum Beispiel jetzt einfach nicht so eine super sauren Englischkenntnisse habe wie du, ja, dann geht für mich aber da auch schon wieder was verloren. Ja,
weil ich die Hälfte nicht verstehe.
Erstmal sind die
englische Sprachwitz, wenn ich ihn gar nicht verstehe.
Ich lese nochmal. Das kommt ja auch durch den Dialekt oder so. Manchmal verstehst du es ja wirklich akustisch auch nicht. Dann sind die Untertitel halt wirklich recht klein für mich. Also gut, dass ich jetzt den HD-Fan von euch habe, weil sonst würde es, glaube ich, gar nicht mehr gehen.
Ja, ich habe es ja ausgeschaltet.
Irgendwie. Und ja, aber dann kriege ich nicht so viel mit. Also so gut ist mein Englisch nicht. Und dann so die NPCs sind teilweise nicht übersetzt, wenn die dir dann so ein bisschen was sagen. Und da denke ich dann, es geht was verloren. So. Und in den Action-Szenen kann ich keine Untertitel lesen, gerade wenn irgendwie was besonders gescriptet ist. Du hast einen Begleiter, der labert dich voll, während irgendwie von allen Seiten die Kugeln auf dich einrasseln. Wie sollst du denn danach den Text lesen?
Aber alle in unseren Comments schreiben immer, ich hole mir das im UK, wenn die deutsche Sprachausgabe nicht, die englische Sprachausgabe nicht zumindest optional auf der Disc
ist. Ja, das sind aber wirklich die Hardcore-Fans, aber ich muss sagen...
Nee, es ist auch so, wenn die deutsche Synchronisation wirklich scheiße ist. Ich mache das bei Anime ist auch so, die gucke ich meistens mit Untertiteln, weil die deutschen...
Aber ich bin halt meistens auch wirklich faul und wenn ich die Wahl habe zwischen einer guten deutschen Synchro und einer guten englischen, nehme ich immer die deutsche, natürlich. Und natürlich habe ich auch Mass Effect 1 und 2 gerne in Deutsch gespielt. Und ich fand die deutsche Shepard-Stimme auch super in Ordnung. Mein Gott, das ist, finde ich, immer bequemer. Ich will ja kein Englisch-Seminar haben.
Also ich
will
auch nicht so raus. Also bei Alan Wake habe ich tatsächlich das erste Mal meine Konsole umgestellt, weil mir die deutsche Sprachausgabe so schlecht gefallen hat.
Also ich fand die
englische.
Also ich
aber schlimmsten fand ich die Lippensynchronität, die war so daneben. Ja. Ja. Das hat mir die Atmosphäre kaputt gemacht. Also
das ist wohl wahr. Also bei Heavy Rain fand ich die deutsche Version auch in Ordnung.
Ja, bei Heavy Rain war sie wirklich in Ordnung. Das habe ich auch auf Deutsch gespielt. Ja. Oder nee, habe ich auf Englisch gestellt. Nee, ich erinnere mich gerade.
Die war in Ordnung, ja.
Ich habe es auf Englisch
gespielt. Aber die war auch nicht immer so tadellos, nicht ganz astrein.
Ah, okay,
aber das ist total lustig, weil du sagst Heavy Rain, weil mittlerweile ist es so, ich kenne diese Stimmen, die in Heavy Rain verwendet werden, echt nur aus diesem Spiel. Aber irgendwie scheinen die jetzt nach diesem Spiel noch in anderen Sachen verwendet zu werden, auch hier bei Modern Asian Racers und so, dann verbinde ich die immer nur noch mit diesen Figuren, das ist total verwirrend. Irgendwie, weil bei Modern Asian Racers, das ist so eine kleine Comicfigur, die hat dann die Stimme von Scott Shelby, da denkst du,
hä? Ich war ja bei den Anakin Studios in Berlin, bei der Halo-Synchronisation.
Genau,
weil
ein sehr gutes Special draus
geworden ist. Wo wir ein voll cooles Video hatten, was wir aber wieder offline nehmen mussten, weil da geheime Halo-Sachen drin waren. Ja,
die von Bungie, die verstehen echt keinen Spaß, muss man sagen.
Ja, genau. Und auf jeden Fall, da habe ich erst einmal mitbekommen, wie das gemacht wird. Und so, klar, du kannst auch alle guten Ambitionen haben, eine mega gute deutsche Übersetzung zu machen, da alle Mühe reinstecken und da auch eine super Synchronisation zu haben. Aber du hast einfach keine Chance, dass es so gut wird wie im Englischen. Also das haben die auch selber da gesagt.
Wenn
also,
die englische Synchro gut ist, ja.
Es kommt halt immer auch drauf an, was es für ein Stoff ist, den du bearbeitest und so weiter. Aber was ich bei Halo halt fand, da fand ich, dass die deutschen Stimmen teilweise besser als die englischen waren, so im Direktvergleich. Nur halt die Texte im Englischen einfach cooler klingen von der Art her. Also,
ja, dass du den Wortwitz
nicht halt direkt Problem
übersetzen kannst,
ist ja... Aber ich finde,
auch diese Prägnanz, wie die Sachen ausgesprochen werden.
Es gibt ja nicht viele Länder, die sich so eine Synchronkultur
sind ehrlich gesagt fast nur wir.
Ja, und die Franzosen, die synchronisieren eigentlich auch alles. Mag sein, dass es da noch ein paar andere... Also ich glaube,
die Türken, aber die haben immer nur einen Sprecher für einen ganzen Film, der alle Rollen spricht, das ist kein Witz.
Sowas gab es wirklich mal, ja. Nee, ich finde, wir haben, gerade in Deutschland, wir haben so eine extrem gute Synchronsprecherkultur. Und wenn ich mir angucke, es gibt manchmal so kleinere Produktionen so von deutschen Studios, diese ganzen Adventure und sowas, die holen sich die ganzen bekannten Synchronsprecher. Die klingen absolut super.
Oder kosten die Spiele auch
meistens scheiße. Genau. Ja, die Spiele sind halt Müll. Aber ich möchte gerne halt so eine, zum Beispiel, wenn ich mal mag, ist zum Beispiel auch die Stimme hier von unserem Berliner, der heißt irgendwie Benjamin Völz, ist glaube ich der Sohn von dem Völz, der auch hier Captain Blaubeer und sowas spricht, von dem Älteren. Mhm. Und der spricht die deutsche Stimme von David Duchovny, also die Stimme von Mulder, die Stimme von Keanu Reeves. Mhm. Das ist so eine prägnante, coole Stimme. Macht die bei jedem dritten Spiel würde ich die verwenden.
Ja, oder David würde er wahrscheinlich heißen, David Nathan hier, der Sprecher von Johnny Depp, der auch den Prince of Persia gesprochen hat in dem zweiten und dritten Teil. Zum Thema auch passend, die Prince of Persia Synchro, die ist scheiße.
Ja.
Also die ist nicht wirklich scheiße von der Sprecherart und Weise so, das ist schon alles okay, aber auch wieder nur okay. Aber die Stimme von dem Prinzen, die ist echt einfach nur...
Na, oder wir haben jetzt zum Beispiel die Stimme von Vin Diesel, die ja sowohl Splinter Cell Sam Fisher spricht, als eben auch meistens Vin Diesel. Das ist mir nur vor kurzem witzigerweise aufgefallen, weil ich kurz nachdem ich Splinter Cell gespielt habe, so ein bisschen The Real Man gespielt habe. Und da klang das so, als ob ich mit Sam Fisher durch irgendwie Madrid rase. Aber also wir haben das Potenzial. Klar. Deswegen für mich ist es immer eine faule Ausrede. Für mich gehört es einfach dazu, wenn man auf dem deutschen Markt eigentlich erfolgreich sein will, wenn man nicht so wie Rockstar so Titel hat, die sich sowieso von alleine verkaufen, dass man eine deutsche Synchro anbietet und deswegen mein tiefen Respekt von EA und sonst was und auch Microsoft, die das immer wieder machen und wir sehen ja nur gerade, dass Microsoft auch bei Halo Reach jetzt wirklich mal bemüht ist, aus den Fehlern zu lernen und eine gute Sequel zu machen. Mit der meinen Augen hat es bei Alan Wake schon geklappt, aber bei Alan Wake, wie gesagt, habe ich jetzt auch fast zur Hälfte durch oder so. Ich bin jetzt im vierten Kapitel, es gibt ja fünf, glaube ich, nur. Fünf Episoden, oder?
Ich glaube schon, ich bin...
Du bist ja ein Experte dafür.
Das ich habe das ja nicht gezählt.
Ja, aber 1 bis 5 ist ja auch krass zu zählen. Ich
will noch kurz eine kleine Kritik zu Red Dead Redemption anbringen, weil ich frage, ob ich der Einzige bin, den das stört, so ist diese Laufsteuerung, die Reitsteuerung. Also mit dem Laufen so. Ich finde das immer... Ich meine, wieso haben wir einen Analogstick? Warum geht der, wenn ich den irgendwie komplett durchdrücke? Das kann ich nicht ab.
Ja,
so,
Rennen mit A.
Und Rennen oder dann, mit X. Und ständig auf X drücken vielleicht mal. Oder auch bei den Pferden. So, ich habe da irgendwie überhaupt keinen Rückruf. Ob der dem jetzt wirklich die Sporen gegeben hat, da muss ich mal ein paar Mal drauf tippen. Ja. Und dann denke ich so, du hast einen Analogstick so. Und wenn, dann sollen die doch bitte, wenn ich den drücke, laufen und per Knopfdruck gehen. Ja. Weil ich will nicht die ganze Zeit durch diese Welt schleichen. Und
das ist halt die Echtsteuerung, die seit Jahren nichts angefasst worden ist. Ja. Aber ich wollte noch mal kurz was zu Alan Wake sagen, weil Alan Wake hat ja eine 8 von 10 bei uns bekommen und das war ja für viele User auch eine Wertung, die irgendwie kontrovers zumindest ist. Viele hätten das ja gerne noch ein bisschen höher gesehen, so 9 von 10 oder so. Bei vielen Magazinen hat es auch besser abgeschnitten. Und ich habe es jetzt, wie gesagt, selber bis Kapitel 4. Und ich finde, das Tolle an Alan Wake ist, dass es halt eine super Atmosphäre aufbaut, eine super Soundkulisse hat, auch eine sehr, sehr hübsche Grafik, weil gerade so Effekte wie das mit der Taschenlampe oder mit diesen Lichtfackeln, wenn alles so rötlich ist, weil man so eine Phosphorfackel in der Hand hat, habe ich so in keinem Spiel bis jetzt gesehen, was hell und dunkel angeht. Das ist, was Remedy da schafft, ist auch die dunkle Szenen in Wäldern oder so darzustellen, dass man nicht völlig im Dunkeln tappt. Es gibt ja so Spiele, wo man immer so diesen Gamma- oder Alpha-Wert immer so nachstellen muss. Also wie Saw, das Spiel. Im Grunde in der Standardeinstellung bei Saw siehst du gar nichts auf dem Bildschirm. Du musst es künstlich hochdrehen, damit du nicht an Down gegen irgendwelche Kisten rennst.
Das so. Bei Conviction war das ja auch so, aber am schlimmsten war es bei dem Dead to Rights. Also das konnte ich nicht spielen, ohne das
hochzustellen. Und Alan Wake schafft es halt, so eine beklemmende, tolle Stimmung aufzubauen, in der du halt genug siehst, wie halt super aufgebaut ist. Finde ich alles ganz klasse. Aber das ganz große Problem, finde ich, für mich halt, ist einfach dieses Gameplay. Und da merkt man so richtig, dass das Remedy im Grunde seine bewährte Formel nicht so ganz verlassen kann. Also bei Max Payne war es so, dass du von einem Setpiece zum anderen gelaufen bist, so vom Banküberfall ins Hotel, in die Bar, in die Kneipe und sonst was, ins Parkhaus,
später ins Hochhaus
und nur geballert hast.
Recht Grunde, stumpfsinnig.
Natürlich, es gab nur Bullet Time und 4 verschiedene Waffen. Und im Grunde ist das aber scheißegal, weil Ballern einfach immer Spaß macht. Und durch die Zeitlupen-Jumps und so konntest du einfach so viel choreografieren.
Ja, man muss auch sagen, es waren wirklich krass unterschiedliche Settings bei Max Payne.
Ja.
Es war nicht so, dass die Verbindung zwischen diesen Hauptsettings, dass die immer gleich waren.
Ja.
Also bei Alan Wake, es gibt ja eigentlich nur die zwei Szenarien, eine Variation von Holzhütte
und
Wald.
Ja. So. Ja. Und das Schlimme ist halt, diese Kämpfe sind halt so ein bisschen extrem eintönig, weil sie halt wirklich immer so daraus bestehen, anleuchten, schießen, dann Batterien wechseln mit Y und Waffe wechseln mit X und diese Dynamik und dann erscheinen die Gegner meistens immer gleich. Zwei vor dir, einer hinter dir, sodass du in eine Richtung rennen musst, damit sie nicht gleich angegriffen kommen. Also ich muss sagen, das was ich halt schade finde, ist halt, dass das Gameplay in dem Sinne eigentlich so keinen richtig Spaß macht. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie Schmerzen habe beim Spielen, aber es ist so, es ist einfach so, dass ich mache ja dasselbe immer und immer wieder und ich bin auch nach jedem Kapitel dann auch froh, dass ich mir sage so, okay, für heute erstmal genug Alan Wake gespielt. Ich freue mich dann schon auf morgen, aber ich will nicht gleich weiterspielen, weil ich habe dann so nach einer Dreiviertel bis Stunde, wie so eine Episode dauert, dann auch genug. Und meine große Sorge ist, dass beim DLC möchte ich jetzt nicht die nächsten 5 Episoden haben.
Das ist ja exakt, was ich letzte Woche gesagt habe.
Dass ich wieder mit Taschenlampe und Pistole durch den Wald renne.
Ja, aber das wird ja wohl nicht anders sein. So. Ich meine, für den DLC werden sie sich keine innovativen Ideen
einfallen lassen. Vor allem, sie greifen ja bei den DLCs meistens auf die Grafik.
Die in 5 Jahren nicht eingefallen sind.
Ja, aber es ist halt mehr drin. Du kannst halt mehr, du kannst Adventure machen, du kannst mehr Exploration machen. Ich finde zum Beispiel auch immer toll, die Level, die am Tag spielen. Mhm. Weil einfach die Grafik dann auch so wirklich so bombastisch hübsch ist bei Alan Wake und du dann am Tag durch einen Diner durchgehen kannst oder an der Tankstelle oder halt auch so mit dem Auto rumfahren, das passt ja alles
super. Weil ich fand halt natürlich so von der Gestaltung auch wieder dieses Real-Aussehen, fand ich die Tagszenen auch super. Aber was mich halt gestört hat, war, dass du an den Tagszenen noch viel stärker diese kleinen technischen Fehlerchen, so dieses, dass es die Kantenglättung auch ziemlich schwach ist in vielen Szenen oder auch hier dieses Tearing, das hast du nachts nicht so gesehen, weil die viel mehr auch diese Verschwimmfilter benutzt haben dann. Und
also mein Wunsch wäre natürlich, dass sie, aber das wird es natürlich nicht geben, weil das ist Alan Wake Gameplay bei gucken wird, dass sie wegkommen von dieser Taschenlampen-Pistolensteuerung und vielleicht Gegner.
Gesundheit.
Verzeihung. Gegner einführen, die man einfach so abknallen kann.
Die guten Antragshörnchen von ja. RTL zeigen schon ihre Wirkung.
Dass sie einfach Gegner einführen, die man so abknallen kann. Also, das
also du hast ja gerade am Anfang die ganzen Stärken auch auf der visuellen Seite aufgezählt mit dem, mit diesen Leuchtfackeln und allem. Und das Lustige ist ja, das hast du in den ersten, in der ersten Stunde von Alan Wake hast du das alles erlebt.
Ja.
Und also das ist so das Neues. Krasse, du hast das Best-of in der ersten Stunde erlebt und dann wiederholt sich das einfach nur bis zum Erbrechen. Und das ist halt das Tragische
irgendwie. Das ist schon wirklich schlimm irgendwie, aber die Story ist ja jetzt gut. Oder
wie? Ja, aber diese Sachen sind auch so gut, dass sie halt bis zum Schluss nie wirklich langweilig werden, aber es ist halt sowas von, man ärgert sich, weil man weiß genau, da wäre noch viel mehr drin gewesen. Ja.
Also ich denke mal, das Spiel war ja von vornherein, hast du ja selber mal erzählt, eher als Open World angelegt und wenn das so... Es ist zum Beispiel, ich finde es immer wieder erstaunlich bei Alan Wake, was man für Laufwege zurücklegt. Mhm. Der Level beginnt an irgendeiner Hütte. Ja. Man sieht ganz in der Entfernung, sieht man so eine Radiostation auf so einem Berg und denkt so, okay, das ist so in zwei Kapiteln bin ich da. Mhm. Aber nee, du latscht den ganzen Level dahin. Du latscht wirklich fast eine Dreiviertelstunde dahin und das alles so ohne Nachladen, ohne Zwischenpausen und das alles in einer super Grafik. Also das ist schon impressive, auch diese Kamerafahrten
und sowas. Was ich halt auch super finde, also so ein bestimmtes Gefühl, und zwar echt dieses, dass diese Stellen, wo Licht ist, einfach deine sicheren Häfen, sie heißen ja auch oft so. Und du siehst dann immer schon diesen riesigen Wald vom Startpunkt des Levels, wo alles dunkel ist und dann immer wieder diese kleinen Orte, wo Licht ist und du freust dich dann immer schon so richtig dahin zu kommen und dann wieder nochmal kurz durchatmen zu können. Also das haben sie gut hinbekommen. Aber das ist auch so eine Sache, die ist cool, aber die wiederholt sich dann einfach bis 1000 Mal. Also.
Was mich noch interessieren würde, Johannes, hast du eigentlich noch dieses 3D Dot Heroes weitergespielt?
Nee, erstmal nicht, das war echt keine Zeit.
Aber hast du das so weggelegt, so nach dem Motto, so, wenn du in 2 Jahren mal Zeit hast, oder hast du schon Bock, das weiterzuspielen?
Ich habe das so weggelegt, in der Hinsicht, wäre es eine Retail-Version, würde ich sie gerne verkaufen.
Ja.
Nein, also, ich habe da jetzt nicht wirklich Bock drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, das ist ja die Frage. Einen
ganz faszinierenden Look so, aber... Das Problem ist natürlich, wir sind ja auch gerne mal vorbeeinflusst, weil wir auch ausländische Reviews lesen und so. Und da hat das Spiel jetzt auch nicht so gut abgeschnitten. Ich meine, das ist vielleicht jetzt... Also mir ist es eigentlich vom Gameplay her wirkt es zu retrohaft. So.
Ja.
Es hat zwar diesen Mix-Look, so, der echt ganz cool ist. So, aber ich möchte auch nicht so ein Zelda-Fettschnitt spielen, der sich wie das allererste Zelda spielt. Ja?
Also, ich finde immer bei den Kritiken, bei diesen Spielen, ja, also vor allem die sehr guten, die sich so auf diesem künstlerischen Aspekt so einen abwürgen, ja, das ist immer so wie bei Filmen, wo Leute dann irgendwie, da haben Leute gehört, okay, jetzt ist hier so diese Ingrid Bergmann-Verfilmung, sonst was, die soll total super sein. Und dann sagen die 5 Kritiker, dass das total super ist und das Farbspiel und sonst was. Und aber im Grunde, so zweimal sehen will das dann auch keiner, weil irgendwie die Leute so irgendwie, aber Star Wars will jeder 10-mal gucken. Also ich meine, das ist so dieses überambitionierte künstlerische Spiel, das sieht total super aus. Aber im Grunde...
Naja, es kann ja auch unterhaltsam sein. Das ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie... keine Ahnung, ist da ein guter Vergleich? Nee, mir fällt jetzt nichts Cooles ein. Aber was weiß ich, irgendein Spiel, das jetzt auch gar kein wirkliches Gameplay hat und nur so von seiner Optik lebt. Nehmen wir vielleicht mal, was weiß ich, Flower oder so.
Ja, da kann ich mal kurz sagen, also das finde ich aber bis heute auch wieder ein Phänomen bei diesem Prince of Persia, diesem Cell-Shading-Ding. Als das rauskam, haben fast alle gesagt, man sieht das geil aus, man ist das geil. Und jetzt irgendwie so 1-2 Jahre, oder ist das 1 Jahr oder 2 Jahre alt?
Anderthalb oder
2 Jahre. Da sagt ja fast jeder, dass wir im Nachhinein das verkacke.
Ja, ja,
das
klar.
Das ist ja das Gleiche
irgendwie. Ja, ja.
Naja, das ist aber auch so, weil sich gewisse Eindrücke dann immer so aufbauschen, wie das ja auch bei Kapi so der Fall ist, der gerne irgendwie aus einem Element gleich die absolute Apokalypse eines Spiels macht. So, jetzt sagen natürlich alle so, das Spiel war zu leicht. So, das ist ja eigentlich die einzige Kritik wirklich an diesem Spiel. So, du hattest keine wirkliche Interaktivität und es war dadurch zu leicht. So, weil er alles von alleine gemacht hat, obwohl es dann noch andere Probleme.
Das haben wir ja letzte Woche verpasst, mal euch battlen zu lassen um den Street Fighter Test, weil du ja da mal negative Stellung zu.
Wir waren ja am Vorabend da im Kino zu Prince of Persia und da haben wir schon noch unterhalten über diese Controller-Frage, so. Weil ich ja nur das Spiel nicht abgewertet habe wegen diesem Arcade-Stick, so, der dafür eigentlich mehr oder weniger nötig ist.
Deswegen hatte Kappi diese rote Platzwunde am Kopf vom Abend vorher.
Nee, und da war er ja komplett anderer Meinung irgendwie, weil er meinte, so, dann könnte man auch die Bedienung eines Spiels irgendwie nicht bewerten. So. Und ich habe das aber mit diesem Peripherie-Vergleich von Guitar Hero oder Joysticks halt von früher gebracht. Irgendwie, weil ich das ganz treffend finde. Und da wollte er eigentlich auch im Podcast noch drauf zu sprechen kommen, aber da hatte ich echt keine Lust drauf. So.
Er ist ja auch immer 8 Stunden Podcast
gehabt. Er ist ja auch immer relativ extrem. Er ist so hart immer in seinen Formulierungen, wenn er meint, dass irgendwas nicht stimmt, so finde ich so.
Ja, das ist ja gnadenlos.
Aber und genau das ist, glaube ich, der Punkt halt auch bei diesem Prince of Persia. Also alle haben jetzt gesagt, so, naja, war zu leicht, war scheiße, aber ich glaube, so richtig kacke fand das keiner. So, das ist halt bloß alles, das ist bloß das, woran sich die Leute erinnern.
Nee, ich finde bloß so, dieses 3D Dodge Heroes ist halt so ein Kritikerliebling, den am Ende keiner spielen will. Weil eben diese 3D-Pixel-Grafik irgendwie ganz süß ist und es auch total witzig ist, dass es so viele Reminiszenzen hat an das erste Zelda auf dem NES. Die
Pixel-Grafik ist ja auch nur am Anfang eigentlich wirklich süß, weil du willst dir das nicht das ganze Spiel
ja,
angucken.
Ja, eben.
Das ist ja nicht so
und vor allem, wenn du so...
Du kannst da ja nichts mehr erwarten
nachher. Du hast dann wieder, wieder so Red Dead Redemption daneben, wo du so weißt, du könntest jetzt hier in so einer Western-Welt der Held sein oder halt so ein Pixel-Spiel.
Ja, aber muss ich überlegen, es sieht aus, als wäre Zelda 1 aus Lego gebaut.
Ja, eben, das ist so, ja Lego.
Und dadurch sieht es ja immer noch billig aus.
Das sind ja alles Blöcke, du kannst ja auch deinen eigenen Helden aus Blöcken wie Lego zusammenbauen und so.
Das sind dann eine Pixel, wie heißen die, so Voxel oder so. Das sind dann so dreidimensionale Pixel.
Ja, aber ich finde auch, sie haben ja diese krassen Schärfe- und Unschärfe-Effekte und sowas.
Ja, das ist ganz
cool. Sieht schon cool aus.
Ja, richtig, aber was ich gerade meinte so damit, so also du kannst ja trotzdem da irgendwie jetzt keine Set-Pieces mehr erwarten so im Laufe des Spiels, weil es immer noch so billig aussieht. Es hat ja immer noch diesen Retro-Look, der einfach plastisch gemacht wurde.
Es gab ja dieses Video doch, wo der diesen riesen Schwert hatte.
Das hat er immer.
Aber dieses Mega-Ding,
was er
über drei...
Achso. Ja, das ist immer so. Das ist eine witzige Idee eigentlich, aber... Ja, wie gesagt, ich habe auch noch nicht wirklich weitergespielt.
Aber gut, ist auch wieder vom From Software oder so, ne?
Die
oder?
Haben Demon's Souls gemacht jetzt.
Ja.
Die
ja, stimmt.
Sind jetzt über jeden Zweifel
erhalten. Haben die nicht auch Ninja
Blade gehört? Ja. Und Enchanted Arms, ja, glaube ich.
Die mausern also, sich.
Die sind so echt so ein Fehltreffer-Ding.
So ein Freak-Zeug machen die immer, was aber für Freaks dann auch geil ist.
Ja, aber also Demon's Souls geil. Geschaut, was hast du denn noch so gespielt?
Ach, was jetzt
auf was ist CSI oder
warte mal, also CSI
hat
er gespielt.
Ja, ich war ja schon letztes Mal.
Außerdem habe ich ja noch was zu erzählen, aber ich wollte ja erstmal, weil ich dachte, wir haben mit Johannes abgehakt mit seinen Spielen. Ich hoffe. Ja,
schon lange.
Ja, eben, deswegen dachte ich, Daniel.
Ja, also ich habe mal wieder nicht so viel Zeit zum Spielen gehabt, aber ich habe.
Du hast ja auch haufenweise Previews geschrieben.
Ja, ich habe Ace Attorney auf dem iPad
du auch?
iPod Touch gespielt.
Hast du geholt?
Finde ich ja super. Also,
ja, ich habe es auch nochmal geholt, obwohl ich es schon auf dem DS gespielt hatte.
Finde ich ja super. Ich wusste ja auch schon immer, dass es geil ist und habe mir ja auch immer genug, ich habe es auch mal kurz angezockt, aber ich habe ja halt kein DS.
Ja,
und deswegen fand ich es halt so cool. Nur ich fände halt bei diesem Bildschirm absuchen die Steuerung ein bisschen blöd, mit dem Finger das zu machen.
Ja.
Weil, das ist halt manchmal, willst du dann auf Bestätigen drücken und dann springt auf einmal dein Cursor dahin oder so. Aber so ansonsten ist es klasse. Das ist ja
vor allem, was ich erstaunlich fand, die amerikanische Pressemitteilung ist im App Store. Mhm. Okay, 3,99 lade ich mir runter und am Anfang gleich deutsche Sprache auswählen. Also es ist auch komplett deutsch. Also wer da gedacht hat, irgendwie, Moment, weil das aus der Produktbeschreibung, glaube ich, nicht ganz so hervorgeht. Das Phoenix White ist komplett deutsch lokalisiert, gut übersetzt worden. Also man hat damit gar keine Probleme. Und es kostet 3,99. Da kann man wirklich nichts falsch machen. Und ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal schon gesagt hatten, ich habe noch zwei noch witzige Spiele entdeckt, nämlich dieses Angry Birds. Aber das hat der Kappi, glaube ich, auch schon erzählt, was super zu empfehlen ist und mit irgendwie 79 Cent auch gerade super günstig ist, wo man ja halt einfach nur mit so verschiedenen Sorten Vögeln und Katapult auf Schweine schießt. Und das Ganze ist halt so eine Physiksimulation so ein bisschen, weil die Schweine sind halt immer in so Holzhütten oder sonst was, die dann so langsam zusammenbrechen. Im Grunde ist es eigentlich so, als ob man so einen Worms Singleplayer hat, weil diese Vögel, mit denen man schießt, gibt es vier verschiedene Vögelarten, also welche, die man die aufsplitten in drei andere Vögel, welche, die besonders schnell fliegen, welche, die besonders widerstandsfähig sind, und das zusammen mit dieser Physik-Engine ist ein super Spiel. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist Sword und Poker, weil ich spiele ja ganz gerne Poker, und das ist so eine Art Rollenspiel mit Poker, dass du halt immer so ein Brett hast mit Pokerkarten, wo du Pokerkombinationen zusammenbauen kannst, und da gibt es mittlerweile den zweiten Teil, der ist auch 1,79 super günstig. Das ist genauso wie dieses, was auf Xbox Live Arcade und was auch gibt, dieses Puzzle Quest. Mhm. Wo es das Puzzle Quest halt dieses Spielprinzip hat, was ich immer nicht so richtig verstehe. Immer mit diesen gleichen Farben und so. Ich krieg da andauernd auf Mütze meistens.
Ich überlege immer, ob ich mir das kaufe, habe aber die gleiche Befürchtung, die du gerade geschildert hast. Und es ist ja eigentlich schweineteuer für ein Arcade-Game, diese Puzzle Quest.
Ja, die sind super
teuer. Und da musst du dir noch, also dann sind die auch nicht so, dann gibt es ja noch diese ganzen Add-ons, die man sich
jetzt
holen sollte.
Aber ich kann, wie gesagt, fürs iPhone, also auf jeden Fall Phoenix White für alle empfehlen, weil 93 Leute, also wer da noch nachdenkt,
es passt auch, es ist auch so ein Spiel, was man so in Ruhe spielt.
Ich muss bei 3,99 noch nachdenken.
Ja, okay.
Wollen wir noch nicht auch ganz Star Heroes runterladen im PSN, aber ich hab's dann noch gelesen.
Stimmt, das ist ja Xbox Live Arcade
auch. Aber ich find's halt total putzig immer, wie diese Richter in so naiv sind.
Immer derselbe, der bärtige
Typ. Genau, wenn die lügen sich da so total offensichtlich was, widersprechen so der Aussage, die sie eine Sekunde vorher gemacht haben, der Richter immer so, das klingt plausibel, haben sie noch was dazu zu sagen? Mhm. Und da muss man dem immer so erstmal noch ins Gesicht brillen, der hat gerade gesagt, der hat gerade gesagt, er wäre blond, aber er sitzt da und ist braunhaarig. Das ist ein guter Einwand.
Ja, leider. Objection. Leider ist es meistens so, dass man später fast nicht mehr drum rumkommt, sich im Internet mal zu gucken, weil es gibt immer so manchmal so seltsame Sackgassen, wo man so bestimmt mit Leuten reden muss oder wo man was Bestimmtes auslösen muss, bevor es weitergeht. Nee, aber schön, wenn du keine Zeit zum Spielen hast. Ich hatte noch ein bisschen Zeit.
Hast du wirklich nichts gespielt? Ja, echt? Können alle, die mich in der Freundin zu meiner Xbox
aus? Ich hab dich fast
nie über eine Woche oder so. Ja. Ich wusste ja auch nicht, dass Montag Feiertag war. Darum habe ich ja so viele Previews gehabt. Weil ich dachte, es gibt keine News. Ich muss irgendwie arbeiten. Und dann habe ich ganze Previews geschrieben.
Nee, ich habe neben Alan Wake und Red Dead Redemption habe ich auch noch CSI zu Ende durchgespielt. Danke nochmal für die Erinnerung.
Ich brenne darauf, davon zu hören.
Ja, nee, niemand brennt drauf und kein Problem. Lustig ist, dass ich dann noch, haben wir gestern bekommen, Kampf der Titanen. wo wir ja auch in den News nochmal hatten, dass das extra noch ein bisschen Feinschliff bekommt, deswegen nicht passend zum Film, sondern ein bisschen später, kein Problem. Mann, ist das Spiel Grütze. Also,
so hat sich das ja gelohnt, das nochmal zu polieren.
Ultra schlecht. Also, das Ganze.
Der einzige Gameplay Grund, warum es später kam, war, weil es sonst irgendwie mit kurz nach God of War gekommen wäre und dann hätten sie voll abgestoßen.
Das Spiel müsste irgendwie in so einer Quarantänezone 40.000 Kilometer entfernt von God of War 3 irgendwie gezeigt werden, damit die Leute nicht sich vor Lachen irgendwie ins
Grab wahrscheinlich haben sie das da in dieser Fabrik gezeigt, wo Apple und Dell ihre Sachen herstellen und deswegen bringen sich da alle Leute um.
Was in dieser Fabrik auch nicht doll ist, weil da arbeiten insgesamt, glaube ich, 320.000 Menschen. Also wenn da 10 irgendwie von der Brücke springen, weil sie sich ein Xbox 360 Netzteil auf den Kopf haben fallen lassen. Das Spiel ist wirklich furchtbar schlecht. Gucken wir mal noch, wann das getestet wird. Wir haben auch eine PS3-Version, Johannes.
Kannst du den Film nochmal
überzeugen. Ansonsten habe ich natürlich noch viel Split Second und Blur gespielt. Und vor allem halt Blur. Wo heute auch der Test online gegangen ist am Freitag.
Gar nicht mitgekriegt.
Ja, so, weil heute Freitag ist. Ja, Back to the Future, mein Lieber.
Das ist schon wirklich jedes Mal.
Ich habe überlegt, ob ich dem Ganzen einen neuen gebe, aber im Grunde es ist
das wäre krass, du musst es vergleichen mit Restaurant Grid
und mit Just Cause 2 vergleichen, ja. Nee,
Just Cause 2 hat die 9 von 10 verdient, ey. Da sind die User auch einer Meinung.
Also das Witzige ist halt, dass es beschränkt sich halt so ein bisschen auf bestimmte Tageszeiten. Also du fährst bei Blur halt immer nur so im Halbdunkel und sonst was hat so dieses ein bisschen Need for Speed Underground-Effekt. Also es gibt ganz wenig Rennen im Hellen. Aber scheiß drauf, die Autos sind geil. Der Multiplayer-Teil ist viel, viel besser als bei Split Second.
Das war ja abzusehen.
Ja, wer ernsthaft Multiplayer spielen will, kommt um das Spiel nicht drum herum. Es ist auch viel mehr Project Gotham Racing als alles andere. Also was ja so ein bisschen überstrapaziert worden ist in diesem Monat, ist so dieses ist wie ein Mario Kart in es gab sogar Tester in Deutschland, die sich nicht verblödet haben, zu sagen, dass Split Second wie Mario Kart wäre.
Aber von Michael Bay.
Ja, genau. Was der völlige Schwachsinn ist, weil da ja nur fast gar keine Mario Kart Spielmechanik drin ist bei Split Second. So, aber bei deinem Mod Nations Racer war es wieder das Mario Kart in HD, was ja eigentlich schon Sonic und Sega All-Stars ist. Aber egal.
So habe ich das aber nicht ausgedrückt.
Nein.
Aber der Vergleich ist mal zwingend.
Auf. Also. Und natürlich ist der auch bei Blur gut angesagt, aber Blur ist eigentlich viel mehr dieses Project Gotham-System, dass du die Rennen halt immer wieder neu starten musst, weil du halt verschiedene Ziele erfüllen musst. Also es gibt ja dieses Lichtersystem. Du bekommst halt, je nachdem, wie gut du gefahren bist und ob du auf Platz 1 bist oder in welcher Zeit du gefahren bist bei Zeitrennen.
Die Gegner erst anleuchten, bevor du die abschießen
kannst. Bekommst du halt 5 Lichter. Das sind halt so wie bei Project Gotham Racing eben die Goldmedaillen oder sowas. Und dann gibt es eben noch Fernziele, die du erreichen musst, bestimmte Anzahl von Fernzielen regenerieren musst, indem du zum Beispiel geil driftest oder sowas machst. Und dann gibt es noch extra ein Fernziel, was du auslösen musst im Rennen und dann musst du durch Tore durchfahren. Das wird dann später super knifflig, weil es gibt zum Beispiel so Rennen, wo es heißt Zerstörung, wo du nur die Zerstörungsextras aufsammeln musst und deine Gegner abknallen musst. und dann in diesem Rennen Gegner abknallen, die Extras einsammeln und dann noch durch diese blöden Fantore durchfahren, da hast du Stress und da hast du wieder dieses Gefühl, um das wirklich, damit du dieses Rennen-Event eben mit voller Punktzahl abschließt und mit allen Medaillen, sitzt du da wieder dran und startest das 10, 20 Mal neu.
Das ist ein Skill.
Das ist ein Rennspiel,
das muss schwer sein.
Das ist für mich immer so
demotivierend
für die Fresse, Daniel, weil das war das Ganze, was PGR 3 ausgemacht hat und 4, dass man die Platin-Medaille haben wollte und das ging auch nicht beim ersten Mal. Und das ist halt bei Blur halt so drin. Die ganze Präsentation ist sehr stimmig gemacht. Die Blur hat auch wieder die Facebook-Anbindung und eine Twitter-Anbindung. Also ich sage auf alle Fälle ein Spiel, womit man sich, glaube ich, länger beschäftigen kann. Die Sache ist natürlich die, dass ich mir auch vorstellen kann, die PGR-Fans, denen wird das Ganze zu actionlastig sein und dieses ganze Rumgeballere mit den Elektroschocks und den Action-Fans, die werden natürlich sagen, irgendwie Split Second sieht aber irgendwie besser aus. Wobei ich aber glaube, Split Second ist so ein typisches Spiel von so einem wirklich engagierten Entwicklerstudio von Blackrock Studios, aber halt erst das zweite Spiel und ein ganz neues Spielprinzip und damit kennt sich noch nicht so richtig aus und sie sind so die Jungspunde, sie wollten mal alles ausprobieren und das finden geil,
da kann wenn man geilen, explodiert und so.
Geilen Nachfolger erwarten. Ja, genau, da kann man einen geilen Nachfolger erwarten, wenn sie einen machen, denn ich meine, zu dem Pure haben sie auch keinen Nachfolger gemacht, sondern was ganz anderes.
Ja, das Blitzigen.
Ja, genau, also schauen wir mal. Aber bei Project Gotham Racing, bei Bizarre Creations, da merkt man einfach schon so wie man ein motivierendes, langfristiges Multiplayer-Erlebnis macht und so einen motivierenden Singleplayer mit viel Replay-Value, das können die einfach. Die können das mit den Menüs, die können das mit den Autos, die Autos sehen gut aus, die Autos haben auch ein gutes Handling. Das Handling gefällt mir besser als bei Split Second. Da ist es manchmal ja wirklich so, dass du mit Ford, also dass die Autos halt erst später viel, viel besser steuerbar sind als am Anfang, während du bei Blur halt eben, je nachdem, ob es ein schweres oder leichtes Auto ist, dann schon nachvollziehbares Handling hast.
Das ist aber nur witzig, dass sich das jetzt so verkehrt hat, dass Blur doch tatsächlich das bessere Spiel geworden ist.
Ja, das ist es halt gerade. Also in meinen Augen ist es das bessere Spiel, wenn jemand sagen würde, hey, ich bin so ein...
Hast du neu gegeben. Und das Split Second, muss man ja auch mal sagen, ist irgendwo eine leichte Enttäuschung. Also ich habe jetzt selber schon gar nicht mehr so den Reiz, das zu spielen, nachdem ich die Demo gespielt habe und die Tests jetzt kenne. Also
es hat super Popcorn und super, aber es fehlt halt Substanz. Ja. Und Blur hat halt viel mehr Substanz, aber ich kann halt auch verstehen, also das Blur durch seine Multiplayer-Beta und sonst was, das ist vielleicht ein bisschen viel gewesen. Das hätte man vielleicht nicht so offen aufziehen sollen. Man hätte da so ein bisschen mehr so das Geheimnisvolle vielleicht machen sollen, dann wäre der Titel besser eingeschlagen. Und natürlich hätte man ihn nicht in so zwei Wochen oder eine Woche nach Split Second rausbringen müssen. Denn ich denke mal, wie gesagt, Creations hat da auf alle Fälle etwas geschafft, nämlich eben wirklich ein gutes, dieses Mario Kart Franchise auf einen ernsthaften Racer mit Serienautos umzusetzen, was vorher noch keiner geschafft hat. Also vorher gab es höchstens sowas wie Wipeout, aber Wipeout waren halt so nur Gleiter. Das war halt so, das war halt dasselbe in der Zukunft. Aber bei Blur wirkt das Ganze halt eben irgendwie cool. Also auch wenn ihr diese Blitze auslöst und Schockwellen und sowas, sie haben immer einen irren Impact. Also du hast auch das Gefühl, das fehlt mir bei Split Second, dieses direkte Steuern des Fahrzeuges und der Waffen. Also das ist halt wirklich eben wie ein Ego-Shooter, kommst da auf Präzision an, auf Schießen, auch auf den taktischen Einsatz der Extras. Und bei Split Second ist es so, mit demselben Prinzip kommst du eigentlich immer durch. Am besten am Anfang so im Mittelfeld bleiben, nicht viel Katastrophen auslösen, die aufheben bis zum Ende, schön Energie sammeln und am Ende dann schön durchstarten. Bei Blur ist schon weitaus mehr Taktik gefragt. Und deswegen, also für mich, wer die Wahl hat, ist wirklich schwer, weil es macht Sinn, beide Spiele zu spielen. Aber wer halt ein beschränktes Budget hat und die Entscheidung nach der Substanz und nach der Spieltiefe und nach der Spieldauer abhängig macht, der sollte auf alle Fälle eher zu Blur greifen. Ja, das war eigentlich auch alles, was ich gespielt habe. Ich habe mir noch die Demo runtergeladen von Rockband Green Day, habe es aber noch nicht gespielt. Wundert mich, dass du die noch nicht gespielt hast, weil du ja eigentlich noch so ein Gitarrenfreak warst.
Ja, ich habe ja
das. Wer hört ja nur Johnny Cash und Frank Sinatra?
Ja, das ist. Naja, ich habe ja.
Das Lustige ist ja, dass Aerosmith und. Das Analysten, ich habe es wieder anal gesagt, dass Analysten ja der Meinung waren, dass Rockband Green Day erfolgreicher sein wird als The Beatles.
Hast du das wirklich richtig gelesen?
Ja.
Weil ich meine, das hätte eine Umfrage von EA ergeben.
Oder?
Ja, naja, egal, aber kann ja auch sein, guck mal. Die richtigen Beatles-Fans sind ja wahrscheinlich meistens alle ein bisschen älter.
Es gab ja diese große Umfrage
mir fallen nicht 5 gute Green Day-Titel ein.
Also, ja, doch, die haben schon mal ganz coole Titel. Also ich finde die jetzt auch nicht super irgendwie, aber das ein oder andere Lied ist schon hörbar.
Electronic Arts hat auf jeden Fall gesagt, dass sie auch japanische Bands sehr stark im Fokus der Zielgruppe sehen, dass die sehr viel Erfolg haben könnten.
Was soll das jetzt heißen? Wir reden jetzt über Green Day.
Ja, nee, aber das war, glaube ich, die gleiche.
Schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Aber nee, die gleiche Umfrage, aus der das kam, dass eben, wo die auch gesagt haben, Green Day müsste mehr Erfolg haben als die anderen, weil die Umfragen ergeben haben, dass die Rockband-Fans eigentlich mehr darauf stehen. Und da waren auch diese japanischen Bands ziemlich weit vorne.
Aha, also Green Day, diese typisch japanische Band, aber das ist gut, weil dann, wenn du mit Umfragen ankommst, dann sind wir vielleicht nochmal bei den News. Und bei den News gab es ja doch die, also man merkt, es ist irgendwie die Zeit vor der E3, weil irgendwie die meisten Leute können irgendwie so wie Rentner nicht mehr lange an sich halten und spritzen schon immer zu früh ab.
Moment.
Oder,
der Vergleich oder wie, ist doch jetzt irgendwie gemischt, oder?
Ja, oder wie
spritzen Rentner allgemein zu früh ab?
Oder, na, eben, eigentlich ist blöd, oder wie früh pubertieren.
Also fragen wir Daniel, der müsste ja wissen.
Ja, nee, weil irgendwie die, es kommen jetzt so viele Infos, wo man sich sagen würde, ich hätte es jetzt lieber gehabt, wenn das erst auf der E3 announced worden wäre. Also zum Beispiel Killzone 3. Was nützt mir das, dass ich jetzt schon die ersten Bilder habe von Killzone 3, dass ich jetzt schon weiß, dass es Killzone 3D sein wird, weil es optional auch wieder den 3D-Modus unterstützt und du das auch mit deiner Brille spielen
kannst. Haben wir nicht so einen Game-Buzzer?
Ja, schade. Genau. Ja, aber danke. Sowas finde ich ist das, was man bei einer Sony E3-Pressekonferenz so einfach mal so, ach Leute, wir haben hier übrigens noch ein neues Spiel. Bam! Killzone 3 Trailer, der wieder alles wegrockt, weil er wieder keine Ingame-Grafik ist, wieder, sondern vorgerendert ist. Und
andererseits, ich meine, gut, gibt es so die richtig heißen Killzone-Fans? Weil ich würde jetzt sagen, so, ja, Killzone 3 ist nett. So, aber ich bin da auch so bei Gears of War 3, also das sind so
ja,
die Spiele,
die ich natürlich kann es sein, also genauso wie die Vorgänger, dass du recht hast und Sony hat noch viel, viel größere Granaten.
Das wäre natürlich hart.
Naht! Sowas wie Killzone 3, das sagt man einfach nicht zwei Wochen vor der E3.
Ja, das ist aber, das sagt man zwei Wochen später. Also Killzone 2, ich weiß nicht. Es hat sich bestimmt jetzt schon über 1 Million Mal verkauft, aber es war ja nicht so der Hit. Also nee. Es hat ja über ein Jahr, da hat es in Amerika immer noch bei 800.000
rumgedümmelt. Ja, weil ja auch schon Killzone 1 nicht so der Hit war.
Ja, genau.
Das Beste, was man über Killzone 2 sagen konnte, ist, dass es besser ist als Killzone 1 und das war halt kein Achievement.
Okay, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass das jetzt so der Top-Seller irgendwie in Sonys Augen ist.
Ja, aber jetzt kommt
die wieder mit
Little Big Planet 2 oder so.
Ja, aber das haben sie ja jetzt auch schon enthüllt.
Also ja, eben.
Deswegen, da glauben sie wahrscheinlich auch nicht, dass es so ein Top-Seller wird. Aber Sony wurde darauf angesprochen, warum habt ihr das alles jetzt schon verraten? Und sie haben, aber gesagt, wirklich, dass sie noch viel größere Titel und ganz viele haben. Und das letztes Jahr,
nur 5.
Letztes Jahr Microsoft, oder war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als die ODST noch kurz vor der PK dann aus der PK rausgenommen und erst später angekündigt haben, weil sie auch irgendwie zu viele Titel haben. Also, die wollen nie zu viel an einem Tag.
Ja, es wird noch so lang wie der letzte Podcast.
Ja, dann schauen wir mal.
Aber
zu Killzone 3 muss man oft auch enttäuscht nach E3.
Ganz wichtig sagen, dass die meisten in den Comments auch meinten, die den zweiten gut fanden, warum jetzt mit Jetpacks? Weil auf allen Screenshots haben die Jetpacks und das heißt auch bei der amerikanischen
Game Boy. Ja, weil Dark Void so geil war.
Nein, weil Halo Reach Jetpack hat. Aber ja auch nur so in einer für eine Multiplayer-Klasse. Also es ist jetzt nicht so, dass man bei Halo die ganze Zeit im Jetpack
rumläuft.
Also bei Killzone scheint es ja so zu sein.
Ja.
Das ist komplett auf Jetpacks
jetzt. Aber das ist dann wahrscheinlich wieder der Sprung so zu neuen Weltraumshootern. Weil die sich nur noch in diesem Jetpack bewegen und dann ist das halt so ein offenes Shootern ab, wo du rumfliegst und dann denken sich alle, boah, das macht ja Spaß, machen wir einen Weltraumshooter.
Es gab
so jetzt meine Traumvorstellung.
Es gab auf der ersten Xbox einen Weltraumshooter, wo man in Stationen reinfliegen konnte und dann nahtlos aussteigen konnte und dann war es ein Ego-Shooter.
Wie hieß denn das noch? Advent-Dingsbums? Da hat er auch so lange in der
Entwicklung. Nee, Advent Rising, wo es eine Trilogie werden sollte, aber dann nur ein Teil rausgekommen
ist. Nee, das war es nicht. Der Autor bei oder so,
der hat
die Geschichte geschrieben.
Hätte ich auch gerne mal gespielt, aber irgendwie, es gibt es bei Steam
manchmal. Rising, ich verbinde immer mit dem Advent Children, diesem Fantasy-Film.
Nee, das hieß anders. Ich vergesse mal den Namen, irgendwas so wie Rogue irgendwas oder irgendwie so. Da war man auch so eine Art, wieder so ein Western-Typ im Weltraum. So mit Hut und sowas. Und
jedenfalls stimmt.
Ja. Es kam ziemlich spät. Ich habe es auch nie gespielt, aber ich dachte, das wäre immer so reizvoll, weil man eben im Weltraum rumballern konnte und dann in Schiffe reinfliegen und dann war es ein Ego-Shooter.
Ja.
Und das alles so ohne Nachladen, so seamless.
Aha.
Ja. Nee, aber Killzone 3. Wie gesagt, wir wissen, in 2-3 Wochen geht die E3 los und dann wird es wieder unsere Ticker geben und dann werden wir mit unseren Usern zusammen vor den Glotzen hängen, uns die E3-Pressekonferenzen angucken oder Daniels Ticker lesen, was vermutlich witziger ist, als die Konferenzen anzugucken. Aber ich verstehe es halt nicht, weil kann sein, dass wir jetzt nach der E3 sagen, boah, die hatten jetzt aber wirklich bei Sony also eine Kanone nach der anderen, ein Glück, dass sie vorher nicht schon über Killzone was erzählt haben. Gut,
so abwarten. Ja, ich weiß, wahrscheinlich hast du es gerade schon mal kurz angeschnitten. Sie wollen die Zeit für Move reservieren und wirklich Ja. Fast nur Move wahrscheinlich zeigen.
Ja, aber die haben, also die Core, klar, die Microsoft ganz stark Natal und Sony ganz stark
Move. Ich meine, sie aber wissen
die,
ja...
die Core-Gamer werden alle einen Genickstarre kriegen
vor ja, Langeweile. Ja, aber sie wissen ja, die Core- oder Hardcore-Gamer, die kriegen das, wenn wir das eine Woche vorher zeigen, das Killzone 3, dann kriegen die das alle mit.
Ja.
So, und diese PK, da guckt dann doch mal die ganze Welt hin. Da wird auch mal im Fernsehen drüber berichtet und da gucken die ganzen Analysten, da machen wir da lieber ja, hier unsere Move-Show. Und ob wir Killzone 3 jetzt auf der PK oder vorher oder nachher zeigen?
Guter Punkt. Ansonsten ja, hatten wir noch, Halo Reach hat jetzt auch einen Termin und sonst war es für Deutschland spannende Sache für die Fans. Nicht unbedingt sehr überraschend, das war 16. September, wenn ich mich nicht irre, und Preise sind wie üblich und es gibt wieder eine ganz tolle Limited Collectors Super Duper Mega Edition,
ja.
Auf die Daniel bestimmt schon ganz scharf ist.
Genau, relativ teuer.
Eigentlich. War das die mit diesem kleinen Standbild, oder?
Standbild? Ja, so ein kleines Diorama
ja, mit Figürchen. Diorama, ja, genau.
Achso, wirklich bloß so klein?
Nein, das wird, also ja, das wird schon was größer als, also es wird, ist
jetzt
also
20 cm Durchmesser.
Die Leute können es ja jetzt nicht sehen, was wir für Größenordnungen zeigen, aber schon ein bisschen, ich glaube fast so dick wie Johannes Mutter wird es
sein. Dann wird es aber in Containern ausgeliefert. Nee, dann hatten wir noch zwei witzige Geschichten, natürlich unter anderem den teuersten Xbox Live Games on Demand Titel aller Zeiten. Call of Duty Modern Warfare. Irgendwie für 41.420 Micropoints.
Aber der erste Teil ohne Map Packs.
Der erste Teil ohne Map Packs. Das früher nannten wir so die Xbox Live Arcade, aber die Xbox Arcade, jetzt nennen wir dieses, das ist das Retarded Package. Also wer das kauft, sollte sich bei seinen Eltern auch seine schriftliche Entmündigung abholen. Also knapp, also 40 Euro oder noch mehr, also ein bisschen 42. Nicht nur, dass das Spiel gebraucht, überall für weniger. Also es ist einfach 2 Jahre alt und ich meine, ich finde ja Activision, ich finde das ja sportlich. Man muss es ja bewundern. Also einfach mal die Kuh melken, solange sie noch Milch gibt. Klar. Ja. Aber es ist schon dreist und wer kann denn so verzweifelt sein, dass jetzt Modern Warfare für über 40 Euro da abgreifen? Das darf nicht aufgehen. Zumal man ja, wie gesagt, den Nachfolger Modern Warfare 2 schon bei diversen Preisaktionen für weniger hat bekommen können.
Also, ja,
wobei, aber den Nachfolger würde ich jetzt nicht unbedingt dem Vorgänger vorziehen.
Ja, das kann sein.
Aber das ist ja keine Logik. Ich meine, nach der Logik gehen ja auch nicht andere Titel vor in der
Preis. Ist ja richtig. Nee, aber also ich könnte mir auch vorstellen, dass du auch einfach User kaufen, die das Spiel schon so auf CD zu Hause haben, nur damit sie die nicht mehr einlegen müssen, weil sie einfach zu viel Geld haben.
Ja, manchmal habe ich nämlich wirklich das Gefühl, die haben zu viel Geld. Ja. Es mag auch Leute geben, die zu viel Geld haben, das ist nicht verkehrt.
So, du ich kaufst glaub, ja auch Filme, die du scheiße
den, findest. Denen ist ja halt einfach scheißegal. Die sagen sich, wir haben jetzt das Spiel da in diesem Katalog drin, ob die Leute sich das da jetzt downloaden oder nicht.
Ja, aber wenn sie es downloaden, dann sollen sie
es noch
kriegen in der Kasse.
Ja.
Damit sich auch Treyarch die ganzen Ex-Entwickler von Infinity Ward, wenn sie nochmal einen Arsch beißen, dass wir jetzt noch mit der Scheiße Geld verdienen. Und was natürlich auch noch eine ganz nette Geschichte war, weil ganz interessant das mit den Auswirkungen, ist halt Fable 3. Fable 3 ist ein Boxshot erschienen und auf dem stand natürlich oben dran nicht nur Xbox 360, sondern auch Games for Windows Live. Und damit wurde quasi die Xbox 360 Version bestätigt PC. Und auch noch die PC-Version bestätigt. Damit ist klar, dass Fable 3 für PC auch kommt. Was insofern zwei Punkte ist, warum das interessant ist. Einmal, Fable 2 gibt es bis heute nicht für PC. Was bestimmt schade ist für die ganzen Leute, die gerne Fable 1 gespielt haben. Und es spricht eigentlich ja aus technischer Sicht...
Technischer zusammen Sicht, ich
hab da nicht so... Nö. Es spricht eigentlich, aber auch sprach damals nichts dagegen, warum man Fable 2 auf dem PC portiert, bis auf die Sache, dass natürlich Microsoft lieber die Xbox promoten
will. Weil man ja auch ganz wenig Rollenspiele auf dem PC hat.
Also warum Fable 3? Und dann noch viel wichtiger ist natürlich, dass Fable 3 angeblich ja auch Elemente von Natal unterstützen soll. Und die würde es natürlich so auf dem PC nicht geben, es sei denn, man führt Natal wirklich gleichzeitig ein, für Xbox 360 und auch für PC.
Es soll ja auch bestimmte Importfunktionen geben, weil man spielt ja praktisch irgendwie das Kind von seinem alten Charakter oder das Urkind oder so. Und ja, aber das ist ja nicht nur auf diesem Boxshot. Es gab auch eine Pressemitteilung
danach.
Und da haben sie, glaube ich, die Special Edition, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, nur für Xbox angekündigt. Und das Fable 3 wird von Anfang an bei Games for Windows Live als Download-Spiel kommen. Was ja dann von daher so ein bisschen Sinn machen würde, weil das Games on Demand bei Windows Live noch nicht so lange da ist. Das wurde erst kürzlich eingeführt. Und dass sie da halt einfach wieder ein Zugpferd brauchten, was halt dann auch exklusiv nur dort auf dem PC dann erhältlich ist.
Nette Theorie.
Ja.
Man weiß es nicht, wir werden es sehen. Es ist halt eine spannende Zeit, die Zeit vor der E3, weil immer mehr durchsickert und wir hatten auch Preise, wir hatten für Natalia jetzt auch wieder Preise, aber irgendwas mit 120 Euro oder so, ein bisschen komische Schnapszahl, 121 Euro, für Natal und wieder irgendwelche Termine im Oktober.
Also in Amerika haben sie gesagt 150 fast, also 149. Ja. Die anderen Preise waren ja jetzt ein bisschen noch so umgerechnet und so.
Eben.
Aber die
wir wissen ja nicht, wie der Griechenland-Faktor
genau. ist. Aber die 150, die scheinen doch schon sehr wahrscheinlich zu sein, weil jetzt zwei unabhängige Quellen das bestätigt haben. Und das eine ist Games Industry Biz, die ja jetzt nicht für ihre Inkompetenz bekannt sind. Das andere ist MCV und das ist eine Seite, die halt hauptsächlich aus dem Händlerbereich Sachen berichtet. Und die haben das von einem Großhändler, der halt schon wirklich von Microsoft angeblich alles bekommen haben soll und der auch schon angeblich weiß, wie der Name von Natal ist, weil er soll ja anders heißen.
Ja.
Und deswegen, die sind sich aufgrund ihres Wissens schon wirklich zu 100% sicher, dass es tatsächlich so sein wird. Wird interessant, weil ich finde, also auch wenn 150 Euro vielleicht das, wenn man jetzt so sagt, ist das eine krasse Technik, die man da geboten bekommt, vielleicht ist es ein guter Preis, aber es ist kein kundenfreundlicher Preis, auf wo jetzt Fall. Die Leute sagen, die Zielgruppe wären, ja. das kaufe ich mir aber, ja. weil das ist in deren Augen fast, als wenn sie, die würden sich, glaube ich, eher eine Wii kaufen.
Ja, also völlig deiner Meinung, also so 120 Euro, völlig komisch, also 99 Euro wäre vielleicht noch so eine Wahnsinnsschmerzgrenze, aber im Grunde alles über 69 Euro ist eigentlich wahnsinnig, weil die Leute sind das gewohnt, dass wenn sie iToy damals gekauft haben oder sonst was, dass es halt immer so irgendwie 60, 70 Euro mit dem Spiel gekostet hat. Sie sind natürlich ein bisschen durch die ganzen Guitar Hero Sachen so ein bisschen schon an die 99 Euro gewöhnt. So. Mhm. Aber selbst Guitar Hero mit Gitarre hat halt immer unter 100 gekostet.
Es gibt natürlich auch irgendwie Bundles, wo noch eine Xbox Arcade allerdings nur dabei ist, für die, die ganz neue dazu kommen, wahrscheinlich auch noch Casual Gamer werden wollen. Aber
ich werde jetzt Casual Gamer.
Trotzdem, also mit dem Natal soll die Einstiegshürde für neue Xbox-Leute gesenkt werden. Und dann muss eigentlich auch sein Preis da sein, der blind muss man nicht mehr erklären.
Ja, es muss ein super subventionierter Preis sein, weil also selbst wenn wir anfangen bei 120, 130 Euro erstmal zu überlegen, ob wir das Ding uns zulegen, dann läuft schon irgendwas schief. Also eigentlich müsste das einen Preis haben, wo man wirklich sagt, so irgendwie hier so 70, 80 Euro bin ich dabei, ist wie, kostet wie ein Spiel. Da wird bei Natalia auch erstmal irgendwie so ein Spiel dabei sein, vermutlich, wo man da die Bälle in die Fresse kriegt oder sowas. Also eine Minispielsammlung. Aber also alles über 100 Euro dürfte dem Erfolg, glaube ich, von Natal so ein bisschen im Weg stehen.
Weil PlayStation Move soll mit Spiel nicht mehr als $50 kosten.
Ja.
Und dann gibt es nochmal eine Version ohne Spiel, wo du nur den Controller bekommst, die noch günstiger sein wird. Und dann gibt es auch nochmal
Konsolenbundle.
Und ich meine, wenn das Konsolenbundle mit Move auch noch günstiger sein wird als das Konsolenbundle von der Xbox mit Natal.
Ja.
Und man sieht, wie die PlayStation jetzt schon innerhalb von einem Jahr richtig aufgeholt hat in den Hardwareverkäufen. Dann, ich hätte vorher gesagt, Natal macht absolut das Rennen, aber jetzt wäre ich mich nicht mehr so...
Das hat man schon oft gesagt, dass der Vorteil ist halt so, dass eben die PS3 damit wirklich zum VHD wird mit Move und die perfekte Umstiegskonsole ist für Wii-Besitzer.
Entwickelt sich fast wie das Rennen zwischen Splitsecond und Blur.
Ja, am Anfang glaubt man zu wissen, wie es ausgeht und dann kommt es doch ganz anders.
Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, wird auch einfach so durch die ganze Werbung, die jetzt im Vorfeld schon gemacht wird, verkauft sich dann einfach gut, weil wenn ich so an früher denke, es gab ja öfter schon mal so gewisse Peripherie-Experimente. Ist ja jetzt bei Move zum Beispiel kein Experiment, weil die Videos schon vorgemacht hat. So. Aber irgendwie, ich erwarte einfach von den Dingern, dass die wirklich scheitern. So, dass man damit nicht wirklich voranfangen kann. Muss ich ganz ehrlich jetzt eingestehen.
Na, was heißt dann scheitern? Also,
naja, dass keine vernünftige Software kommt oder dass die Spieler einfach nicht wirklich haben wollen. So, weil es zum Beispiel keine vernünftige Software gibt oder das technisch unausgereift ist, gerade bei Natal bin ich da noch sehr skeptisch. Also ist okay, wenn ich nachher mich irre, ist ja umso besser eigentlich, aber nach wie vor erwarte ich von den beiden Sachen gar nichts.
So. Ja.
Also das kommt auch tatsächlich nur, weil jetzt vielleicht wieder alle Wii-Fanboys schreien oder so, weil ich auch von der Wii kenne, dass das nicht wirklich geil ist. So, also dieser Wii-Controller mit seiner Bewegungserkennung, naja, das hat hier und da, ist das ganz nett bei einigen Sachen. Aber
bei Super Mario Galaxy 2 zum Beispiel?
Ja, aber auch näher ist bei Ego-Shooter. Ich finde das immer noch ganz cool. So, manchmal in manchen Spielen ist es ja auch witzig eingesetzt, aber das hat jetzt noch nie irgendwie großartig mein Spiel ist da intensiviert. Also, oder
das ist sehr schade, Johannes.
Ja, wirklich.
Was übrigens ebenfalls sehr schade ist, dass wir jetzt schon am Ende des 43. Aero Games Podcasts sind. Im Gegensatz zu der 3-Stunden-Variante hat man hier gemerkt, ja, richtig aufs Tempo gedrückt. Wir wollten eigentlich noch so einen kleinen Western-Block machen. Der ist jetzt der Zeit nur so ein bisschen zum Abfall gefallen.
Western Filme oder Western Spiele?
Western,
Beides.
Das hast du jetzt verpasst. Sehr, sehr schade. Können wir vielleicht nächstes Mal nachholen, wenn alle wieder...
Wenn dann auch der Red Dead Redemption Test vielleicht dann irgendwo mal online
ist. Der ist schon online.
Du Idiot. Ach so, Komm, ich war jetzt einen Tag in der Uni, den habt ihr nicht gesehen. Also gestern
haben wir diese Uni-Ausreden, ja? Nee, der ist seit heute online und eine überraschende 9 von 10. Also klar, nicht so gut wie in Super Mario Galaxy 2, auf das ich super scharf bin. Ist ein bisschen schade, dass das der Joachim Hesse getestet hat, weil wir auf die Art nicht so schnell an das Muster rankommen. Und aber ich denke mal, genug Stoff noch für die nächste Ausgabe, für den 44. Denn darin unter anderem kann ich jetzt schon sagen, Alpha-Protokoll ist heute erst angekommen, da nicht genug Zeit zum Spielen, aber Kapi und ich haben darauf eigentlich schon seit über einem Jahr, seit 2 Jahren drauf gewartet, oder? Gamescom Menschen 2008 genau. oder so.
Genau, unter den Geheimtipps ganz oben Geheimtipps,
dabei. Mal sehen, ob es immer noch geheim ist oder eher ein Tipp.
Unser anderer Geheimtipp Shadow Harvest ist ja einfach verschwunden. Da gab es mal letztes paar neue Screenshots.
Das war dieser deutsche Shooter, oder?
ja, völlig verschwunden.
Seltsam. Wir haben da nicht so ein gutes Händchen bewiesen. Und natürlich noch tief in die Materie nochmal bei Kampf der Titanen. Ja, das werden wir uns nochmal genau angucken. Das ist vielversprechend. Und ja, ansonsten sehen wir uns und hören wir uns wieder in alter Frische. Nächste Woche vielleicht auch mal eine Highscore-Ausgabe, man weiß es nicht.
Ja,
wir wollen die Spannung
halten. Wenn es klappt.
Wir wollen die Spannung halten. Wir hangeln uns von Ausgabe zu Ausgabe. Wünschen euch trotzdem ein schönes Wochenende und tschüss sagen wie immer.
Der Johannes.
Der Daniel auch. Ein herzliches Tschüss von mir, Daniel Puck.
Und der Alex. Und der Christian Bale.
Tschö.
Und das alte Outro.
Fucking ass.
Yeah.
Give me a fucking answer!
Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Euro Games.
Ja.
Zack!
Wir sind kostenlos und verschenken noch Sachen.
Ja, eben. So kann es weitergehen.
Ohne Hose?
Ja.
Wenn man im Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen.
Ja.
Wenn es klappt.
Wenn es klappt.
Muss man sagen.
Muss man sagen.
Oh, good for you! And how was it?
Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht, also irgendwie... Ey, klar, diese...
Lass mal eben, das habe ich was vergessen.
Lass mal diese kurze Pause.
Ja.
Was ich denn... irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Oder ist da schon? Dann kommt eine Rückblende.
Muss man das Spiel von rechts nach links spielen?
What don't you fucking understand?
Ich denke immer,
Let's go again!
Da schiebe ich doch mal Halo in meine Playstation rein. Ein Fortschritt.
Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt.
Daniel Puck!
Ach du Scheiß! Kaffee ist in Polen.
Angeblich. Vielleicht sollten wir Kaffee einbürgern in Polen.
Ja.
Und dann dahin schicken.
Ja.
Das machen wir.
Als klavierspielenden Hund.
Genau.
Wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite.
Die Klavierfreunde auf unserer Seite.
Ja.
Boah, würde das groß werden.
Boah.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.